Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt. Forum.
So schockierende Bilder sieht man immer wieder in den Medien. Küngeli oder Hühner sind in kleinen Käfigen eingepfercht. Sie sehen zum Teil krank aus, wirken apathisch. Die Bilder die werden häufig von Tierschutzorganisationen veröffentlicht, mit dem Ziel, Konsumentinnen und Konsumenten aufzurütteln. Im letzten Herbst zum Beispiel hat der Fall von der Firma Delimpex für Schlagzeilen gesorgt. Die Schweizer Firma betreibt in Ungarn Küngelifarmen und in denen ist offenbar nicht alles so gelaufen, wie hätte sollen. Migros und Coop haben den Verkauf von dem Küngelifleisch dann gestoppt. Der Produzent musste Anpassungen vornehmen, damit das Fleisch wieder ins Sortiment aufgenommen werden konnte. Migros verkauft unterdessen wieder Fleisch von der Firma Delimpex, Coop allerdings nicht. Wir möchten in den nächsten 2 Stunden über die Massenhaltung von Tieren diskutieren. Anita Richner, wer sind die Gäste im Studio?
Ja, ganze Reihe. Wir haben eine Vertreterin von einer Tierschutzorganisation im Studio, die damals unter anderem die Kampagne gegen die Küngelhaltung geführt hat. Das ist Vanessa Geritzen von der Organisation 4 Pfoten. Ausgehend von diesem Beispiel wollen wir aber dann ganz grundsätzlich über Tierhaltung oder eben über die Massentierhaltung reden.
Gibt es denn in der Schweiz überhaupt Massentierhaltung? Kommen die schockierenden Bilder nicht meistens aus dem Ausland?
Ja, das ist genau so eine Frage, die wir diskutieren wollen. Ganz klar hat die Schweiz in Sachen Tierschutz hohe Standards. Aber es gibt natürlich auch da viele Leute, die finden, es müsste den Tieren eigentlich noch besser gehen.
In unserer Sendung ist also eine Vertreterin von der Organisation 4 Pfoten, die unter anderem die Missstände bei der Küngelhaltung zu Ungarn angeprangert hat. Wer ist sonst noch in der Runde?
Es ist ein weiterer Vertreter vom Tierschutz bei uns. Es ist der Hans-Uli Huber. Er ist Geschäftsführer vom Schweizer Tierschutz. Dann ist der Hans Öster vom Bundesamt für Veterinärwesen bei uns. Er leitet das Zentrum für tiergerechte Haltung in Zollikofen. Dann die weiteren Gäste, der Paul Vonoy. Er ist Geflügel- und Eierproduzent aus Oberglatt im Kanton Zürich. Der Balz Horber, er ist Geschäftsführer vom Schweizer Fleischfachverband. Und der Andreas Moser, er ist Biologe und Leiter von der Sendung Netz Natur beim Schweizer Fernsehen. Zuerst einmal recht herzlich willkommen an all meine Gäste in dieser grossen Runde. Ich würde zuerst noch mal gerne über den Fall von dieser Schweizer Firma reden, von dieser Firma Delimpex, die in Ungarn Küngeli haltet. Ich muss zuerst vielleicht auch noch sagen, dass wir den Geschäftsführer von dieser Firma auch gerne heute Abend hier bei uns gehabt hätten, aber er hat nicht willkommen. Wir haben von ihm gehört, es sind Bilder im Umlauf gewesen. Vor allem, man hat ja können sehen im Fernsehen, Küngeli aus Ungarn mit abbissenen Ohren. Die haben wirklich schlimm teilweise ausgesehen, Wunden am Körper. Sind das Bilder, Hans-Uli Huber, die man in der Schweiz ganz sicher nicht sehen kann?
Also, Küngelhaltung in der Schweiz ist auch nicht optimal geregelt. Also, zum Beispiel kann man die säugenden Küngelfrauen, die kann man einzeln halten. Also das ist auch nicht das, was angerecht ist. Aber im Ausland ist dann doch noch eine andere Qualität. Das ist die Käfighaltung, ist eigentlich die Regel. Das ist etwas ganz anderes wie in der Schweiz.
Muss man sagen, da hat die Schweiz also bessere Standards, kann man so sagen?
Ja, wir Tierschützer sind in dem Sinn natürlich auch nicht zufrieden mit der Schweizer Gesetzgebung. Wir möchten dort, dass alle Küngeli-Gruppen leben könnten, dass sie ein schönes Leben hätten, sich könnten beschäftigen, angerecht leben. Dort soll es noch ein bisschen weitergehen. Aber das, was im Ausland läuft, das finden wir skandalös. Und noch schlimmer finden wir natürlich, dass es Schweizer Unternehmen gibt, die mit dem Tierleid im Ausland Geld verdienen, indem sie das Fleisch aus den Käfigbatterien importieren und eigentlich unseren nicht zahlenden Konsumenten unterjubeln tun.
Frau Geritzen, würde mich interessieren, Ihre Organisation, also 4 Pfoten, die hat ja im letzten Herbst die Kampagne geführt gegen die Firma Delimpex. Es hat viel Material gegeben, das hat man teilweise können sehen im Kassensturz. Wie wichtig ist die Verbreitung dann bei so einer Kampagne über die Medien?
Ja, das ist natürlich sehr wichtig, weil man den Leuten eben zeigen will, wie es ist, oder? Man hat immer die Möglichkeit, also man tut von Fall zu Fall abwägen, wie geht man jetzt am besten vor? Geht man direkt zu dieser Firma mit diesen Bildern, tut sie konfrontieren, geht man zum Detailhandel oder geht man direkt an die Medien und zeigt es zuerst einmal der Öffentlichkeit, damit die Leute wissen, was genau läuft. Und je nach Fall tut man einfach entscheiden, was jetzt in diesem Fall am effizientesten ist und am effektivsten vor allem.
Vielleicht muss man auch noch wissen, wie kommt man denn als Organisation an so Bilder?
Wir haben da natürlich unsere Quellen, wo für uns unterwegs sind, wo uns Bilder auch zuspielen, wo wir genau wissen, wie vertrauenswürdig die sind. Die Bilder sind jetzt gemacht worden, eben aus so einer Quelle, also sind uns übergeben worden. Und der Kassensturz hat die auch geprüft, hat alle Beweise, alle Orts- und Zeitangaben überprüft, bevor entschieden worden ist, dass das gezeigt wird.
Jetzt hat der Geschäftsführer von dieser Firma gesagt, bei ihm sei eingebrochen worden. Also, ich weiss jetzt nicht, im Zusammenhang mit der Beschaffung von diesen Bildern, also, da nimmt man auch illegale Mittel in Kauf.
Es gibt Situationen, wo das einfach notwendig ist, wenn man nicht einfach eingeladen wird quasi, oder wenn man sogar auf Anfrage keinen Einlass bekommt, dass sich die Leute halt Zugang verschaffen. Mhm. Und
also quasi so in der Zweck heiligte Mittel, so.
Es hat etwas, weil anders kommt man nicht zu diesen Bildern, oder? Es ist, irgendwo muss man sich den Zugang verschaffen. Sonst bleibt das unter dem Deckel. Es wird kein Tierquäler sagen, komm nur schauen, ich zeige dir, was ich hier mache. Ja.
Sie haben jetzt gesagt, anders kommt man nicht an diese Bilder. Ich würde gerne vielleicht bald zu Horber. Was ist Ihre Haltung? Also, solche Mittel, da ist eigentlich alles in Ordnung, um so einen Missstand aufzudecken.
Also, wo wir die Bilder gesehen haben am Fernsehen im Kassensturz, das hat uns natürlich auch schockiert. Das ist klar. Wir sind Treuhänder der Konsumenten. Wir wollen das verkaufen, was die Konsumenten wünschen. Und wir wissen, dass Konsumenten dem Tierwohl grosse Bedeutung zumessen. Also insofern bin ich überhaupt nicht in der Situation, dass ich jetzt das würde befürworten, was da gezeigt worden ist. Wenn ich mich richtig mag erinnere, sind es mehr Bilder aus Italien und Brasilien, wo besonders schockierend gsi sind, undiskutabel, das ist ganz klar. Auch aus Ungarn, wobei man muss sagen, dass die ungarischen Beispiele, man dort muss natürlich aufpassen, dass man dann nicht die falsche Firma auf eine schwarze Liste setzen, weil die Firma zwar einen tieferen Standard verfolgt hat, als der Schweizer Standard ist. Und für uns ist ganz klar der Schweizer Tierschutzstandard Norm und die Messlatte, die man muss einhalten muss. Auf der anderen Seite hat die Firma eine bessere Tierhaltung gehabt, als in Ungarn und überhaupt in den EU-Ländern üblich ist. Also insofern ist es eigentlich eine Firma, die sich Mühe gibt, zwar nicht den schweizerischen Standard einhalten, aber doch besser ist als in den anderen Ländern. Und ich glaube, die Firma, so wie ich es auch gehört habe, ist durchaus gesprächsbereit. Ich weiss, dass sie auch mit Vier Pfoten und anderen Tierschutzorganisationen ein Gespräch geführt hat und Verbesserungen jetzt in Angriff nimmt.
Ich glaube,
man muss dann einfach aufpassen, dass man mit sonnigen Aktionen nicht die falschen trifft. Wobei ich absolut nicht in Abrede stelle, dass Tierschutz notwendig ist und man muss darauf achten, dass mindestens die schweizerischen Tierschutznormen eingehalten werden.
Andreas Moser, Sie haben jetzt ein paar Mal den Kopf geschüttelt, sind nicht einverstanden oder nicht ganz einverstanden.
Also ich meine, man kann es schön reden, wenn man will. Es ist dort auf eine Art und Weise gezeigt worden, wie die Küngel gehalten werden. Das ist nicht okay. Und ob es jetzt noch schlimmere gibt oder ob es noch bösere gibt und so weiter, steht nicht zur Diskussion. Die Firma ist ein Hauptlieferant von Coop und von Migros gewesen. Und das ist für die Konsumenten nicht erkennbar gewesen, dass die Küngel so gehalten worden sind. Und wenn man die Bilder anschaut, kann man sich nochmal abladen. Auf der Homepage vom Kassensturz, der Beitrag ist am 25.11. und am 18.11.2008 gewesen. Und wenn man die Bilder dort sieht, dann muss man ganz klar sagen, das gehört korrigiert und Konsumenten gehören aufgeklärt, wie die Tiere dort gehalten sind. Und ich rede nicht einmal unbedingt nur von jetzt den schlimmen abgefressenen Ohren, weil man kann, wenn man will, Emotionen erzeugen, das wissen Tierschutzorganisationen ganz genau, kann man auch sehr selektive Bilder machen. Wie viele Küngel das betroffen hat in dieser Haltung, ist nicht gesagt worden. Es ist eine Sauerei, dass sie überhaupt dort sind. Aber wie gross die Dimension des Problems ist, ist etwas anderes.
Also ist denn für den Zuschauer nicht unbedingt einsichtig?
Das ist nicht einsehbar, man nimmt einfach die extremsten Bilder natürlich. Da gibt es eine unheilige Allianz zwischen den Medien, die auch knallige Bilder zeigen wollen, die Emotionen brauchen, damit Einschaltquoten kommen. Und nachher auf der anderen Seite, und das ist natürlich interessant, auch für Tierschutzorganisationen solche Bilder zu liefern, das gibt auch wieder Zulauf, das gibt Spenden und so weiter. Da ist eine ganze Allianz am Laufen. Unterm Strich muss man sagen, es ist bei den Tieren ganz vieles nicht in Ordnung. Unter Hans Öster vom Bundesamt für Veterinärwesen wird mir recht, gerade das auch in der heute gültigen Tierschutzgesetzgebung der Schweiz. Ein 2,5 oder knapp 2,5 Kilo schwerer Küngel, legal, einzeln, auf einer Fläche von 60 auf 60 cm mit 40 cm Käfighöhe darf gehalten werden. Und das sind Mindestnormen, die ich auf jeden Fall in der Tierschutzverordnung als Grundfläche, als Minimalfläche gesehen habe. Und dass man das als tiergerechte oder artgerechte Haltung bezeichnet, das ist auch, also wir haben auch in der Schweiz Situationen, die legal sind, die gesetzlich okay sind, auch wenn es die doppelte Fläche wäre, wäre es nicht wahnsinnig viel. Einfach nicht gut ist.
Hans Oester, ich würde gerne den Ball hineinzuspielen. Würden jetzt ohne so eine Kampagne, die jetzt eben Tierschutzorganisationen anreisen, würde dann quasi gar nichts passieren?
Es ist ja nicht so, dass gar nichts passiert ist bisher. Oder? Wir haben im Jahr 1980, nur um zu zeigen, was Dimensionen sind, auch zeitlich, haben wir angefangen mit Gruppenhaltung in der Schweiz. Und wir haben versucht, das als Haltungssystem zu entwickeln, dass wir nachher Küngel eben im Einzug aushalten. Und seitdem sind wir dran und seitdem sehen wir die Schwierigkeiten in der Gruppenhaltung. Wir können Masttiere, also die jungen Tiere, die kann man heute gut in Gruppen halten, wenn man sie nicht zu lang zusammen hat, weil die Männchen werden relativ schnell schlechtsreif und dann ist es gefährlich, wenn sie beieinander sind. Und bei den Zippen ist es schwierig. Es gibt schon hier sehr häufig eine Frage vom Auge vom Chef, oder? Seht er, was in diesem Stall passiert, oder seht er das nicht? Das ist, Küngel sind noch viel schwieriger zu halten als Geflügel. Also, Gruppenhaltung ist etwas, was wir gerne wetten, aber Gruppenhaltung ist nicht etwas, was wir heute schon können befehlen können. So mal. Nachher ist, wenn ich die Bilder habe gesehen, wo zum Beispiel die Mastküngel in einem Einzugkäfig, wo man das auch in den Filmen hat gesehen, das ist ja schon mal ein anderes Bild, als man hat gesehen in Ungarn, die Mastküngel in einer Gruppe. Und das wäre ja mal ein Ziel, auch wenn die Masse noch nicht stimmen. Ich glaube, in der Schweiz ist ganz etwas Wichtiges, was wir gemacht haben, ist, dass von diesen Mindestmassen, die man irgendwann mal angefangen hat, ist man im 1991 mal schon rauf. Und heute gibt es eigentlich so eine, also normale Zippen, die man in der Arbeit, also wo man sagt, als Mast ältere Tiere hat. Die haben entweder 7000 Quadratzentimeter, das ist immer noch nicht viel, oder? Oder sie haben 6000 Quadratzentimeter inklusive eine erhöhte Fläche. Und die erhöhte Fläche tönt noch gar nichts. Aber ich weiss schon noch mal, wie wir Mühe hatten, bis wir die erhöhte Fläche, die für die Wirbelsäule von diesen Tieren ganz wichtig ist, die durchzusetzen.
Wenn ihr mich dass fragt, sie sich strecken können, also dass sie wirklich kann...
sich können bewegen können, mal einen Sprung machen. Wenn ihr mich fragt, passiert nichts ohne Tierschutzorganisationen, ich würde sagen, es passiert sehr viel weniger. Also es ist wichtig, dass es Organisationen hat, die solche Fragen aufnehmen. Aber wir sind dann nachher immer im Clinch zwischen dem, was wir gerne wollen und dem, was man am Schluss machen kann. Und das ist nicht immer nur eine Frage von Geld und so Zeug, sondern es gibt auch in der Biologie Sachen, die schwierig zu realisieren sind.
Hans-Uli Huber, Sie wollen etwas dazu sagen.
Ja, ich bin gar nicht einverstanden mit dem Herrn Oester, wenn er sagt, wir können Gruppenhaltung, also eine Art gerechte Küngelhaltung, die jetzt einfach jedem Tier zusteht, weil es auf dieser Welt ist, das können wir nicht verordnen. Wir haben nämlich ein ganz anderes Beispiel in der Schweiz, das ist die Hühnerhaltung, wo wir anfangs von den 80er Jahren Käfigbatterien gehabt. Da hat auch jeder Geflügelhalter gesagt, ja, es geht gar nicht anders, die Tiere kann man nicht anders halten. Trotzdem hat der Bund noch Mumm gehabt, und Behörden und haben gesagt, das muss man verbieten. Und dann geben wir den Bauern 10 Jahre Zeit und voilà, das ist gelaufen nach 10 Jahren. Und heute hat man eben bei den Behörden keine Mumme, man will noch den hintersten und letzten Tierquäler mitziehen, man will ihn beraten, informieren, überzeugen und so kommen wir nie zu einem Ziel. Man muss ganz klare Ziele setzen bei der Tierhaltung und da sind wir von den Tierschutzorganisationen ja nicht dagegen. Wir sehen den wirtschaftlichen Aspekt, dass man sagt, dann haben wir 5 oder 10 Jahre Zeit, da ist alles okay, aber sie müssen Grenzen setzen, sie müssen Ziele setzen und anders geht es nicht.
Sie haben jetzt vorhin ein positives Beispiel von der Geflügelhaltung angesprochen. Ich werde nachher später wirklich noch eingehend über das reden. Zuerst jetzt aber nochmal zu dieser Firma Delimpex. Die Kampagne, die wir jetzt zuerst darüber geredet haben, von 4 Pfoten unter anderem initiiert, das hat ja dann auch Konsequenzen gehabt für die Firma. Relativ massive Konsequenzen. Coop und Migros haben das Fleisch nachher nicht mehr verkauft, das Fleisch aus Ungarn. Ich habe darum den Thomas Schmid gefragt. Er ist bei der Migros verantwortlich für das Fleisch.
Menschen gefragt, was denn die Migros genau beanstandet hat bei dieser Firma.
Wir unterscheiden, was ist effektiv das Thema im Stallproblem und was ist das Thema von der Betreuung, also vom Mensch. Man hat verletzte Tiere gesehen, man hat auch kranke Tiere gesehen, man hat kaputte Käfige gesehen und das ist in unserer Meinung nach ganz klar ein Betreuungsmanko. Und weil wir haben die Stelle, die Betriebe, haben wir mit der Firma Delimpex eigentlich aufgebaut, das System, das ist europaweit sehr fortschrittlich gewesen. Das mag jetzt am einen oder am anderen ein bisschen speziell vorkommen, aber es ist effektiv. Also wenn man sieht, wie heute der Haltungsstandard in Italien oder in Frankreich ist, dann ist das wirklich fortschrittlich. Schon gewesen, dort mal. Aber unhaltbar bei diesen Bildern vom Management, vom Betrieb her. Und aufgrund von dem haben wir erwartet, dass die Firma Delimpex einen Massnahmenkatalog, ein Controlling-Konzept aufbaut. Also Punkte definiert, die kontrolliert werden müssen. Und die Firma Delimpex hat dann relativ schnell so ein Konzept aufgestellt gehabt. Sie das können belegen und wir haben dann auch unsere Kontrolltätigkeiten verstärkt und sind jetzt eigentlich überzeugt, dass die Missstände jetzt in der Bewirtschaftung, also in der Betreuung, behoben sind.
Die Firma Delimpex hat also müssen Anpassungen machen. Sie hat auch das Haltungssystem, also sprich die Ställe, müssen verbessern. Thomas Schmidt von der Migros hat es angesprochen. Diesen Küngeli in Ungarn ist es im Vergleich mit anderen EU-Ländern noch gut gegangen. Also es würde mich interessieren, Vanessa Geritzen, also wie ist denn die Situation jetzt in den EU-Ländern?
Ja, in den EU-Ländern ist es schon so, dass die konventionelle Käfighaltung noch ganz, also gang und gäbe ist. Die Bilder, die man eben aus Italien und aus Argentinien gesehen hat, wo auch in der Schweiz verkauft worden ist, das Fleisch. Demgegenüber ist Delimpex Fleisch tatsächlich ein Fortschritt, das stimmt. Und der Herr Schmid hat auch recht, es sind hauptsächlich Betreuungs- und Managementfehler gewesen und vor allem Spargründe. Man hat einfach eben an allen Ecken und Enden gespart und das System so verwahrlosen lassen. Und natürlich entspricht das System überhaupt nicht unseren Anforderungen, auch wenn das korrekt betrieben wird. Aber es ist so, wie es geführt worden ist es letztendlich noch schlimmer gewesen, teilweise als die konventionelle Käfighaltung, weil einfach die abbissenen Ohren, die verletzten Tiere, die Tiere mit Kokzidiosen und all die Sachen, das ist ja einfach eine Katastrophe gewesen.
Andreas Moser, Sie haben etwas noch sagen?
Also ich muss einfach sagen, man tut jetzt da immer graduell quasi das Nicht-Tiergerechte irgendwie einstufen. Aber ein Küngel, der ein Tier ist, der unter natürlichen Verhältnissen, wenn man ihn lässt, Foto von Löchern graben, wo rennt, und zwar schnell rennt, Höken schlägt und so weiter, auch nur zusammenzupfächen, seit zwei sich wie 15 Tiere von einer beträchtlichen Grösse auf einem Spaltenrost, auf einer Fläche, wenn es gut geht, 1 Quadratmeter, allenfalls 100 Quadratmeter. Das ist für Sozialverhalten nicht möglich. Die haben keine Unterschlupfmöglichkeiten. Sie haben nichts, was wirklich im Leben von einem Küngel wichtig ist. Und ich kenne Hans Oester schon ganz lang. Und ich beobachte seine Arbeit. Und er muss immer wieder Konzessionen machen. Er ist Biologe. Er weiss genauestens über das Verhalten von dir Bescheid. Und der Wirtschaftlichkeitslieb und der Politikslieb muss er immer wieder auch im Namen vom Amt Positionen vertreten, die er als Biologe längstens nicht könnte unterschreiben.
Herr Oester, ist das so zu viel Kompromiss wegen der Bürokratie?
Also, ich glaube, dass es ist ganz klar. Irgendwann entscheidet man sich darum, macht man Aktionen oder macht man Tierschutz in einem amtlichen System drin. Und der Entscheid ist irgendwann gefallen und das mache ich. Und ich habe gewisse Zielvorstellungen, wo man herkommen sollte. Ich habe übrigens in der Zeit Leute als Chefen gehabt, die die gemeinsamen, also die sind auch heute noch Bewunderer von diesen Leuten, zum Beispiel der Herr Nabholz, oder? Es ist also nicht so, dass in einem Amt gar nichts passiert, sondern es passiert eins. Ich glaube, es stimmt. Man kann auch nicht einfach sagen, die Küngel heute haben zum Beispiel keine Unterschlüpfe. Weil Unterschlüpfe sind heute Vorschrift. Und zwar...
Bei Delimpex nicht. Bei Delimpex ist kein Unterschlupf gezeigt worden.
Ich habe jetzt keine Antwort, weil... Gut, also müssen wir aufpassen. Ich will nicht über die Firma reden, oder? Aber auch dort habe ich habe ich gesehen, die haben Rohr da oder als Unterschlupf. Kann man darüber reden, ob das gut ist oder nicht? Aber sie haben wenigstens irgendetwas probiert. Ich weiß nicht, ob das vorher war oder ob sie es nachher probiert. Das weiß ich nicht. Also, Es ist eine Frage vom Weg. Und ich glaube, mein Weg ist einfach erfahrungsmäßig ein anderer Weg als euer Weg. Ich habe das Gefühl, dass es eine Frage ist von kleinen Schritten und dass man die kleinen Schritte machen muss. Und da ist eine gewisse Beharrlichkeit notwendig, klar. Und, ich gebe es ja zu, es braucht daneben Leute, die sagen, jetzt machen den grossen Schritt, jetzt machen den grossen Schritt, dass wir mit unseren kleinen Schritten nachgehen. Aber als Biologe habe ich schon... Es ist einfach so, auch in der Biologie mit dem Ganzen so einfach. Oder? Wenn der Herr Huber sagt, das müsse Gruppenhaltung sein und das können wir, und in 10 Jahren können wir das, dann habe ich das Gefühl, ich habe jetzt in der Zwischenzeit genug Erfahrung, um zu wissen, was wirklich geht und was schwierig ist zu machen. Und bei den Hühnern, kann ich sagen, bin ich einer gewesen, der dabei war, dass man etwas macht, dass man von den Batterien fort ist. Also dann konnte man das mittragen, weil man dann auch Vorstellungen hatte, wie man es machen könnte. Oder? Und heute haben wir bei den Küngeln ist es so, dass wir, also ich rede von den Zuchtgruppen, dass es in der Schweiz eine Gruppe gibt, die so produziert, und das geht rauf, und das geht ab und das geht rauf, und sie haben Schwierigkeiten, und man versucht jetzt zu unterstützen. Und es hat eine andere Gruppe, die macht ihre Jungtiere, vor allem in der Gruppe, und bei der Zippe probieren sie, also bei der Zippe, bei der Muttertier versuchen sie das, mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Wenn ich mir vorstelle, wo wir angefangen haben, nämlich einen Käfig, der war irgendwie 4000 Quadratzentimeter, 32 cm hoch, allenfalls ein Nest vorgehängt, ein Futter, nichts zum Nacken, nichts Rollfasser und so, dort haben wir angefangen, oder? Das Masttier in einem Einzelkäfig, der Käfig ist ungefähr gleich gross wie das Tier, das ausgemästet ist. Also wir haben also die Bilder hat man gesehen im Fernsehen, oder? Wo man sich fast nicht mehr vorstellen kann, wie sie überhaupt drehen können. Und jetzt sind es Gruppenhaltung, ich tue jetzt etwas gut reden, Gruppenhaltung, selbst wenn sie um 1,5 Quadratmeter sind, in diesem 1,5 Quadratmeter kann man einen Gump machen und kann man 2 Schritte trennen. Aber man kann nicht 10 Schritte trennen, ist klar. Mhm. Also, es tue ich mir relativ... Also ich vertrete irgendetwas, wo ich glaube, dass das der richtige Weg ist, für etwas zu erreichen, wo etwas anderes ist, als man vor, also wo man in Europa momentan noch generell hat, oder? Und in der Schweiz schon mal ein bisschen weiter in
ist. Der Weg ist noch weit, kann man sagen. Aber ich würde gerne gleich noch schnell das Schweizer Tierschutzgesetz noch ein bisschen verorten, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also, wo stehen wir denn da jetzt im Vergleich? Frau Geritzen, also mich tun wir stehen nicht so schlecht da, oder?
In Bezug auf Küngelhaltung jetzt speziell?
Generell.
Das Traurige ist eigentlich, dass wir im Prinzip noch über die gleichen Sachen reden wie vor 10, 20, 30 Jahren. Und wir gehen einfach Schritt für Schritt, gibt es ein bisschen Verbesserungen, dann diskutiert man wieder darüber, ist es gut oder nicht. Aber im Prinzip braucht es doch einfach eine radikale gedankliche Veränderung zum Tier, oder? Und einfach das Verständnis vom Tier, wie es der Herr Moser vorher gesagt hat, das sind Tiere, die geboren sind, zum einfach leben ihrer Art entsprechend. Und nicht zum in ein wirtschaftliches System hineinpassen oder zum irgendwie instrumentalisiert werden. Das machen wir mit ihnen. Und wir versuchen jetzt mühsam, das System, das wir kreiert haben und wo wir die Tiere drin hineingepresst haben, versuchen wir jetzt wieder ein bisschen zu lösen und ein bisschen dem Tier anzupassen, anstatt dass wir das von Anfang an gemacht hätten.
Aber eben trotz allem, also der Herr Röst hat jetzt gesagt, wir kommen halt ganz, ganz langsam vorwärts, aber irgendwie glaube ich, gleich wir laufen vorwärts. Mich würde es aber gleich interessieren, wieso sind wir denn weiter jetzt als die EU?
Also einerseits ist sicher, wir sind ein kleines Land. Wir sind ein Land, das auch ein bisschen einen eigenen Charakter hat und wo eben auch jetzt mit der Geflügelsituation und allem sicher ein bisschen vorausgegangen sind und wo auch stolz sind auf das und wo einfach uns einen gewissen Standard erarbeitet haben. Und ich denke, bei uns funktioniert das auch gut, weil wir einfach auf Qualität auch gehen müssen, weil wir inhaltliche Kriterien setzen müssen. Wir können ja gar nicht mithalten mit dem Ausland, wenn wir in diesen Mengen denken, die die haben. Und trotzdem muss man sagen, haben wir einfach noch massive Defizite.
Aber trotzdem, man könnte sagen, die Kleinheit von unserem Land ist auf eine Art ein Vorteil.
Ja, das
denke jetzt ich schon. Jetzt in Sachen Tierschutz. Da haben alle meldet sich. Ich muss zuerst vielleicht Herr Huber vom Schweizer Tierschutz.
Also ich glaube... Man muss schon unterscheiden nach Tierkategorien. in der Heimtierhaltung sind zum Beispiel Kettenhaltung von Hunden erlaubt. Der Tierversuch, da kommen jedes Jahr Zehntausende von Tieren in Giftigkeitsprüfungen um, die sehr fragwürdig sind. In den Schlachthöfen wissen wir von unserer eigenen Erfahrung, von unserer Kontrolle her, dass beim Geflügelbetäuben 5-10% nicht korrekt betäubt werden, mit den Segen der Behörden und Tierärzte in den Schlachthöfen. Da gibt es noch viel zu machen. Aber was ich muss sagen als Tierschützer, bei den Nutztieren ist sehr viel gegangen. Ist aber nicht sehr viel gegangen wegen dem Tierschutzgesetz, sondern es ist sehr viel gegangen wegen unseren Superkonsumenten, die wir haben. Und weil wir eine gute Agrarpolitik haben. Konsumenten, die am Meer Freilandeier kaufen, Schweizer Eier kaufen, die Labelfleisch kaufen. Und eine Agrarpolitik, die tierfreundliche Systeme, zum Beispiel die Gruppenhaltung der Küngel, mit Direktzahlungen fördern tut. Das hat es vor allem ausgemacht. Es gibt eine Ausnahme. Und das war das dortzumalige Käfigbatterieverbot bei den Hühnern. Da hat die Gesetzgebung wahnsinnig viel gebracht. Da hat auch der Herr Röster und seine Mannschaft wirklich bewundernswürdig geleistet, dass wir in der Schweiz heute die gute Situation mit den Legehennen haben. Wo wir Defizite haben bezüglich Gesetzgebung bei den Nutztieren, das ist ganz klar bei der Milchviehhaltung. Sie können Milchvieh in der Schweiz rein. 270 Tage im Jahr reinbehalten unter einem elektrischen Kuhtrainer, das ist weiss Gott nicht kuhgerecht. Sie können Mastzäune und Mastrinder das ganze Leben lang im Stall in enger Buchte behalten, ohne dass die Einstreu hätten zum Liegen, ohne dass die je einmal ans Tageslicht rauskommen. Außer dann, wenn sie zum Metzger fahren. Und da ist jetzt nicht so eine gäbige Gesetzgebung.
Also das Tierschutzgesetz, ist man sich in der Runde einig, ist nicht so entscheidend. Herr von Neu, Geflügelproduzent.
Ja, es ist so, als ich mich für meine Ausbildung entschieden habe und dann nachher den Betrieb von meinen Eltern pachten durfte, ist für mich die Grundsatzfrage da gestanden, ist das meine Zukunft, was ich da machen will, mit Nutztieren arbeiten. Und ich habe mir gesagt, ja, ich mache es, weil ich schaue das Nutztier als Nutztier an und nicht als Ausnutztier. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Wenn ein Tierhalter ein Tier haltet oder mehrere Tiere oder eben ein Produkt herstellt mit Nutztier, soll er das anschauen als Nutztier. Mit allen Bedürfnissen, die das Tier eben eigentlich sollte haben. Auch wenn nicht ganz, ganz alles kann erfüllt werden, aber die Hauptbedürfnisse, die sollte das Tier einfach haben. Und wenn wir diese Ausgangslage anschauen, dann wäre ein Teil von dieser Diskussion von vorher gar nicht nötig gewesen. Weil da sind Leute am Werk, die das Portemonnaie vorher stellen und nicht das Tier. Ich arbeite gerne mit Tieren, ich verdiene auch gerne Geld, aber ich will immer, dass es dem Tier gut geht. Da können Sie mich beim Namen nennen. Ich war immer mit dem Namen auf allen Schächteln vom Eierverkauf. Und das ist die grösste Transparenz, die man schaffen kann, wenn man ein Produkt herstellt mit sogenannter Massentierhaltung. Und ich habe nicht einmal eine Massentierhaltung, sondern ich habe 7400 Leghennen auf meinem Betrieb. Im süddeutschen Raum hat es bereits Betriebe, die mit 250'000 Tieren nicht existieren können. Wir reden da schon von ganz einer anderen Welt in der Schweiz. Und ich glaube, ich darf auch mit Stolz sagen, dass der Galloswiss, der Berufsverband der Geflügelhalter, vor allem von den Eierproduzenten, es fertiggebracht hat, dass alle Geflügelhalter zur rechten Zeit, alle Eierproduzenten zur rechten Zeit umgestellt haben, keine Verlängerung der Übergangsfristen verlangt haben. Ich war hier mitverantwortlich in der Verbandsspitze und wir haben darauf gedrückt, weil wir das natürlich auch Chancen gesehen haben, mit dem können voranzugehen und zu sagen, wir sind so weit. Aber was ich natürlich auch muss sagen, das ist der Konsument, was der Huber vorher gesagt hat, der mitgeholfen hat. Er hat sich für tiergerechte Produkte entschieden und durch das mit seinem Kauf, mit seiner Wahl, das unterstützt. Das ist ganz wichtig. Aber das Tierschutzgesetz ist revidiert, die Verordnung ist revidiert worden und die Revision, in deren Sinne sind die Leghennen praktisch nicht vorgekommen, weil die Leghennen schon bereits so einen hohen Haltestandard hatten, dass man eigentlich die gar nicht hat müssen korrigieren. Das wollte ich dann schon noch festgehalten haben, weil das hat uns viele, viele Millionen Franken gekostet, mich selber auch sehr viel Geld, aber ich bin stolz darauf, dass wir umstellen können.
Gut, ich glaube, wir müssen jetzt wirklich mal vertieft auf das noch eingehen. Wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, das ist eine Erfolgsgeschichte eigentlich, die Geflügelproduzenten, die Haltung der Hühner in der Schweiz. Das müssen wir, glaube ich, jetzt näher noch eingehen. Ich will zuerst noch schnell einen Aufruf machen an unsere Hörerinnen und Hörer, die hier zuhören. Das ist das Doppelpunkt Forum auf deren Seite. Wir diskutieren über die Haltung von Tieren. Und uns interessiert auch Ihre Meinung, wie sollten Tiere gehalten werden? Wie wichtig ist Ihnen das, wenn Sie gehen Lebensmittel posten? Schicken Sie uns ein Mail an folgende Adresse: doppelpunkt@drs1.ch. Doppelpunkt, in einem Wort geschrieben, @drs1.ch. Wir haben jetzt ein paar Mal über Herr Horber, Sie kommen gerade dran. Ich kann nur zuerst schnell wollen, wegen dieser Käfighaltung der Hühner. Die ist ja seit 1991 verboten. Und Herr Oester, Sie müssen, glaube ich, jetzt mal vom Bundesamt für Veterinärwesen uns mal ein bisschen genauer erklären, das mal. Also wie ist man auf die Thematik überhaupt, auf die Problematik aufmerksam worden? Wie ist die Diskussion das mal vor über 30 Jahren in der Schweiz? Wie ist das in Gang gekommen?
Fangen wir noch ein bisschen früher an. 1935 hat es in der Schweiz die erste Batterie gegeben. Von einer Firma, die es heute, glaube ich, gar nicht gibt. Das war die Wander und es ging um die Domalt hineingegangen. Nachher sind so zwei wichtige Bücher geschrieben worden, einmal für mich wichtig, aber ich glaube für ganz viele andere auch wichtige Bücher. Und das eine war Animal Machines von der Ruth Harrison. Und die hat mal gesagt, also eine Batteriekäfig von Hühnern, das ist jenseits von gut und böse. Und die Dunkelhaltung von Tieren ist jenseits von gut und böse. Nachher ist es so, das war so in den 65er Jahren, und in der gleichen Zeit gibt es einen Herrn Schmid vom Schweizer Tierschutz, der ein Buch schreibt, das heisst irgendwie Nutztiere ohne Gesetz oder so etwas. Und in der gleichen Zeit kommt nachher der Nationalrat Degen, das ist irgendwie so 63 oder so, mit einer Motion, die will, dass man einen Strafbestand im Strafgesetzbuch überhaupt etwas von Tierquälerei drin hat, oder? So hat es angefangen. Und mit dieser Motion hat man nachher gesagt, dann machen wir so einen Artikel. Und nachher ist eine Gesetzgebung entwickelt worden, aber das ist dann noch relativ lang gegangen.
Relativ lang gegangen, ja.
1978 ist jetzt das Tierschutzgesetz mal fertig gewesen. Nachdem dass es zwei Referenden hat quasi erdreht hatte. Also zuerst der Strafgesetzartikel und dann der Tierschutzgesetzartikel. Das tue ich mir, wenn man sagt, das Tierschutzgesetz ist nicht so wichtig. Ich glaube, wir sind hier. Also jetzt wird es ein bisschen pathetisch in der direkten Demokratie. Und ich glaube, es ist gerade extrem wichtig gewesen, dass die Leute sich entschieden haben. Weil man hätte noch immer können sagen, das ist das, was ihr wollt. Und ich glaube doch, dass das eine gewisse Bedeutung hat. Und es hat vor allem auch eine gewisse Legitimation gegeben. Es ist anders, als wenn irgendwo in einem europäischen Land einfach eine Regierung sagt, so, jetzt ist es so. Und die nächste Regierung sagt, nein, jetzt ist es wieder anders. Oder? Das ist, glaube ich, schon noch relativ wichtig gewesen in der Schweiz. 1870 hat man nachher von Anfang die Tierschutzverordnung machen, 19. Und dann hat man an sich, haben auch schon gewusst, Batteriekäfige sind verboten, oder? 1981 ist das Gesetz in Kraft getreten worden, und dann hat man 10 Jahre Zeit gegeben, also eben bis auf die 1991, oder vorher gesagt, für die Batterie machen zu verschwinden. Und da ist mir eine gewisse Skepsis, muss ich sagen, ist da gewesen, ob das funktioniert. Aber es hat in den 70er Jahren, das ist natürlich, ich glaube, auch ganz etwas Wichtiges, es hat zwei Gruppen gehabt. In der Geflügelzuchtschule dann noch, der Herr Thomann, der hat einen Getaway-Käfig studiert. Das ist das, so wie ein möblierter Käfig, wie man heute hier in Europa weit hat, oder? Also mit 10 und 20 Tieren, mit Einstreuen in einem Kasten drin, so. Den habe ich übrigens untersucht. Und von der ETH sind dort Volieren entwickelt worden. Die ersten Volieren, so 78, so, und 1900, Ende, am 28. Dezember 1981 ist, glaube ich, das erste Gesuch im Bundesamt für Veterinärwesen über eine Voliere, die man wollte, bewilligt haben für die Legendenhaltung. Es hat von dort her, nachher noch, wenn wir noch weiterfahren, nachher hat man die Voliere gehabt. Die Getaway-Käfige, die dann waren, die waren nur für Gruppen über 40 Tiere, wegen dem Platzverhältnis, das haben wir dann wieder auf die Seite getan. Und nachher ist aber von der Geflügelhaltung ist immer noch ein gewisser Traum gewesen, dass man könnte ohne Einstreu Hühner halten. Weil in der Tierschutzgesetzgebung ist Einstreu nicht vorgeschrieben gewesen. Und dann hat es die sogenannten Schräggittersysteme gegeben, Man müsste sich eine Halle vorstellen, mit einem schrägen Gitter, ganz unten hat es nachher, also nicht sehr steil, unten hat es nachher das Nest und irgendwo zwischendrin hat es irgendwelche Sitzstangen oder einen Lattenrost, fertig. Und dort hat man 12,5 Tiere auf einem Quadratmeter gehabt, damit ihr euch vorstellen könnt, wie das aussieht. Und nachher ist eine weitere Phase gekommen, da hat man das Gefühl gehabt, ja, wir könnten doch vielleicht wieder einen Käfig machen. Und das ist der erste, der kam, der hat geheissen Mini-Schräg-Gitter. Der wäre auch für 41 Tiere gewesen, 12,5 Tiere auf einem Quadratmeter, ohne Einstreu und nichts. Und nachher hat man es geschafft, im Rahmen, jetzt kann ich natürlich mehr den Bauchpinsel, oder, im Rahmen des Bewilligungsverfahrens, hat man zuerst die Mini, also die Kleinkäfige können verbieten. Und dann hat man die Schräggitter können verbieten. Und dann hat man die ersten Volieren können bewilligen. Und das ist, glaube ich, nachher ein relativ wichtiger Hinweis gewesen, wie jetzt das mit der Geflügelhaltung in der Schweiz weitergehen sollte.
Aber eben, das ist ja ein Prozess, also Herr von Neu, das bei Ihnen als Geflügelproduzent. Also, Sie haben Ihre Familie, Sie haben mir gesagt, Ihre Familie hat seit 60 Jahren Hühner. Ich weiß nicht, der Paradigmenwechsel hat man ja wahrscheinlich nicht einfach gerade mit Freude quasi beklatscht, nehme ich jetzt mal an.
Sicher nicht, wenn man die Meinung von meinem Vater angeschaut hat, der unter Preisdruck gestanden ist und sich hat müssen auch angleichen an die anderen Betriebe, die Käfighaltung hatten. Wir haben übrigens nie mehr als 30% der Tiere in Käfig gehabt. Aber wir haben Glück gehabt, dass der Generationenwechsel gekommen ist. Mit dem Generationenwechsel, ich bin übrigens auch unter dem Herr Thomann an der Geflügelzuchtschule gewesen, hat einiges stattgefunden. Und dann ist die Bereitschaft natürlich da gewesen, zu investieren. Weil mein Vater hat auch gesagt, du investieren in etwas, was du gut findest. Du jetzt den Betrieb beachten. Es ist Zeit. Und da war natürlich ein grosser Enthusiasmus drin gewesen, mitzuziehen und da etwas zu machen, um vorauszugehen. Und da wir sämtliche Eier direkt vermarktet, bin ich natürlich direkt der kritischen Fragen der Konsumenten ausgeliefert gewesen. Das hat die ganze Sache noch viel mehr sensibilisiert. Dem ist natürlich so ein Küngelzüchter in Ungarn nicht ausgeliefert, sonst würde er wahrscheinlich auch umdenken. Also das ist natürlich das Allerwichtigste, dass man dem Konsumenten eine ehrliche Antwort geben kann und kann sagen, du kannst jederzeit bei mir vorbeikommen und schauen. Wir lassen alle Leute in die Stelle rein, die auch die Hygienevorschriften, die wir an sie stellen, also Überzeug anlegen und so weiter, erfüllen. Aber jetzt zum Beispiel, wo die Vogelgrippe das Thema war, sind wir auch sehr zurückhaltend gewesen. Aber da wir viel Medienarbeit machen und ich die Türen sonst eigentlich immer offen habe, kann man mir das schon glauben, dass es bei uns den Hühnern gut geht.
Aber wenn Sie jetzt sagen, eben bei uns sind die Türen immer offen, es kann jeder kommen, ist denn das etwas, wo viele Produzenten wie zu wenig sensibilisiert sind drauf und sagen, mal, soll jeder schauen, der will, wir haben da nichts zu verstecken?
Es ist halt so, dass ein grosser Teil, also etwa ein Drittel der Schweizer Eierproduzenten produziert für Detailhandel, also für grösseren Detailhandel. Und dort ist auch wieder jemand zwischen ihnen, zum Beispiel Coop oder Migros oder eine andere Detailhandelsorganisation. Und die sind eigentlich dazwischen Grenzen zwischen Konsument und dem Produzent. Und dort ist auch die Sensibilität nicht ganz so gross. Hingegen, wenn sie führen gehen in den Laden, wie ich jetzt heute Morgen war, bin, zu den Läden gehen, Teile liefern, dann nachher müssen sie diesen Leuten begegnen und Fragen beantworten und sind dann auch irgendwie kribbelig, wenn etwas kommt, wo man sagt, das müssen wir uns einmal überlegen, das ist schon ein Thema, das man ändern muss. Das ist natürlich schon sehr, sehr auslösend.
Andreas Moser oder Herr Horbert zuerst?
Ja, was der Herr von Neu und der Herr Oestritz gesagt haben, das ist eindrücklich, dass das eben ein Prozess war, ein langer Prozess, der zu positiven Resultaten geführt hat. Und auf der anderen Seite sagt jetzt der Herr von Neu auch, der Verkäufer, der direkten Kontakt mit den Konsumenten hat, das ist eine ganz wichtige Person und hat wichtige Funktionen. Und wenn wir jetzt vorher diskutiert haben darüber, ist unser Tierschutzniveau in der Schweiz höher als im umliegenden Ausland, dann sagen die Tierschutzorganisationen, gerade auch im Zusammenhang mit der Frage vom Importfleisch, jetzt den neuesten Detailisten, verkaufen Schweizer Fleisch, das kommt aus besseren Tierhaltungen als importierte Fleisch. Also haben wir das höhere Niveau. Und wenn man sich fragt, woher kommt das, auf der einen Seite Gesetzgebung und auf der anderen Seite ist es halt auch die Ausbildung, und zwar die Ausbildung von den Konsumenten und auf der anderen Seite auch die Ausbildung von denen, die zum Beispiel jetzt eben in meinem Fall mit dem Fleisch als Fachleute umgehen, das nutzen, die haben eine ganz spezifische Ausbildung auch in Tierschutzfragen. Also gerade jetzt als Beispiel in meinem eigenen Verband haben wir eine grosse Bildungsreform hinter uns, wo wir als Leitziel den Tierschutz ganz oben einstufen und auch sagen, dass es sehr wichtig ist, dass man eben dem Tierschutz Beachtung schenkt, auch als Fleischverkäufer, obwohl man nicht selber Tiere haltet, weil eben Tierhaltung am Ursprung von einer qualitativ hochstehenden Fleischproduktion und Veredelung steht. Also ich glaube, dort ist ganz entscheidend eben auch die Ausbildung. Und ich bin sehr froh, dass das Bundesamt für Veterinärwesen und auch der Gesetzgeber im Zusammenhang mit dem neuen Tierschutzgesetz eben den Ausbildungsfragen höchste Priorität zugemessen hat. Also wir tun selbstverständlich die Fleischfachleute auf Tierschutz ausbilden, aber neu jetzt auch auf Tierschutzgesetzgebung sind wir dran, dass wir eben auch die Hilfskräfte beispielsweise in den Tiertransporten und in den Schlachthöfen ganz speziell auf Tierschutzfragen ausbilden. Ich glaube, dass der Mensch, der mit dem umgeht, das ist ein ganz zentraler Faktor. Und Gesetzgebung kann natürlich dort dann auch gewisse Impulse geben.
Andreas Moser, Sie haben noch etwas dazu sagen.
Also ich denke, man muss vielleicht einfach mal etwas sagen. Wir können uns einen relativ hohen, im Vergleich einen relativ hohen Tierschutzstandard leisten, weil wir einen Wohlstand haben. Und der Wohlstand, der erlaubt uns, gewisse Sachen zu machen. Und ich meine eigentlich, wenn man das Tier mal direkt anschaut, würde er uns erlauben, noch wesentlich mehr zu machen. Und was ein Riesenproblem ist, ist, dass die Fakten, die bei dieser Tierhaltung gelten, den meisten Leuten, den meisten Konsumenten nicht bekannt sind. Es wissen die wenigsten Leute, dass eine Legehenne ein Jahr lebt und in diesem Jahr 300 Eier, wenn es gut geht, sogar 320 oder 340 Eier zu legen hat. Und dann ist sie so dermassen durch, auspowert, wirklich mager meistens, dass sie nicht einmal mehr verwertbar ist, weil dass niemand mehr ein Interesse daran hat, das Tier zu verwerten. Es kommen wieder so langsam gewisse Interessenten, aber im Wesentlichen werden da ganze, einfach zu Tausenden und Abertausenden werden die einfach ganze Hallen entsorgt, die werden getötet und nachher vernichtet. Es ist heute so, dass unser Respekt vom Tier so weit geht, dass wir es leisten, 65% von einem Schlachttier vorzuschmeissen und in irgendwelchen Zementöfen zu verheizen und ganze 35% nutzen wir noch davon. Das ist auch ein Resultat von dieser Wohlstandsgesellschaft.
Dass wir also auch nur noch Teil vom Tier essen, dass ich sage,
wo es interessiert, wo man kann verkaufen kann, wo es wird, wo der Wohlstand und auch die Perversion von diesem Wohlstand erlauben, man nutzt lange nicht mehr alles, was man noch während Kriegszeiten oder in anderen Zeiten hätte können nutzen. Und ich meinte eigentlich, dass unsere vorher so gelobte Agrarpolitik immerhin immer noch Überschüsse produziert mit Subventionen, die wir nachher die Mühe wieder irgendwie können, entsorgen, wieder können, weiterverteilen, kostengünstig verwerten. Und der ganze Kreislauf ist irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten und man hat irgendwie ein Tier aus den Augen verloren. Ich meine, es ist ein Fortschritt gegenüber 250'000 Hühnern in einem Betrieb, wenn man nur in Anführungszeichen 7'500. Aber die einzelnen Hennen oder das einzelne Mastgückeli in dem Riesenstall innen hat trotzdem massivste Einschränkungen in seinem Verhalten zu gewärtigen, wenn man es vergleicht mit dem, was auf einem Bauernhof passiert, wo noch ein paar Hühner nebendran hat, die können nachher in den Garten gehen wühlen und in den Stall gehen wühlen und so weiter auf dem Misthaufen rumsäckeln. Da gibt es schon riesige Unterschiede. Und ich bin der Meinung, es sind kleine Schritte gemacht worden, aber es könnte noch wesentlich mehr gemacht werden, wenn man sich wieder vermehrt oder noch mehr würde am Verhalten der Tiere orientieren.
Frau Geritzen, ich möchte noch etwas sagen. Zuerst noch ganz schnell nochmal unsere Mailadresse für alle die, die möchten, also teilnehmen an unserer Diskussion. Wir haben gefragt, wie wichtig ist Ihnen die Haltung von Tieren? Ist das etwas, wo Sie darauf schauen, wenn Sie gehen Lebensmittel posten, sei es Eier, sei es Fleisch? doppelpunkt@drs1.ch doppelpunkt@drs1.ch Vanessa Geritzen von der Tierschutzorganisation Vier Pfoten.
Es ist also so, dass wir auch nicht Schweizer Fleisch generell empfehlen. Absolut nicht, weil gerade, sagen wir, Zeuhaltung oder so ist nicht wirklich besser als im Ausland. Also es ist jetzt gerade eine neue Studie gemacht worden von verschiedenen Ländern in Europa. Und das sind im Prinzip die gleichen Bilder gewesen, wie man auch hier in der Stelle hätte machen können. Was wir aber könnte sagen, ist, dass es natürlich Label gibt in der Schweiz, die gut sind, die man als Referenz nehmen kann. Also jetzt gerade bei den Küngeli kann man auf die BTS-Haltung gehen und sagen, das ist sicher ein Anfang, den man auch noch weiterentwickeln kann, wo man sicher auch nicht stehen bleiben darf. Aber es gibt Ansätze, aber einfach generell Schweizer Fleisch ist also aus unserer Sicht nicht einfach empfehlenswert.
Was sagt der Hans-Uli Huber vom Schweizer Tierschutz?
Ja, ich möchte jetzt da doch noch, ich war vorher ein bisschen kritisch gewesen, wegen gewissen Tierhaltungsformen in der Schweiz. Mal jetzt aber doch noch eine Lanze brechen für die Legehennenhaltung in der Schweiz. Ich bin dort mal in den Anfangs 80er Jahren bin ich ETH-Student und nachher eine Dissertation gemacht und alle meine Arbeiten sind übers Geflügel gegangen. Ich durfte dort auch mit dem Herrn Öster zusammen arbeiten, mit den Praktikern. Ich habe zum Beispiel die Einwirkung oder den Einfluss vom Tageslicht auf die Hühner studiert und habe gefunden, dass eigentlich Hühner unbedingt das Tageslicht suchen, dass sie das brauchen, dass sie das wollen und wenn sie das nicht haben, dann sie Verhaltensstörungen entwickeln. Also ich glaube, ich weiss ein bisschen, von was sie reden. Wir haben dort mal bei den Untersuchungen, die wir gemacht haben, zu der Voliererhaltung auch festgestellt, dass auch in einem grossen Stall, Herr Moser, mit 2, 3, 4, 5'000 Hühnern, wenn der gut strukturiert ist, dass alle essentiellen Verhaltensweisen von diesen Hühnern, genau wie im Freiland, wie vom Mistock mit den kleinen Herdengrössen, können ausgelebt werden. Die Tiere tun sich nämlich in einem grossen Stall unter der Voraussetzung, sie haben noch einen Wintergarten und sie können dann noch ins Freiland raus, tun sich wieder zu kleinen Gruppen zusammen, wie sie irgendwo, wie ihre wilden Vorahnen das früher noch gemacht haben. Also es läuft genau so ab. Man muss einfach genau hinschauen. Um die Gleichung, 10 Hühnchen, das ist tiergerecht, 1'000 Hühner, das ist nicht tiergerecht, das stimmt nicht, das ist wissenschaftlich nicht haltbar. Und darum würde ich sagen, die Schweizer Hühnerhaltung ist auf einem guten Stand. Die hat zwar grössere Ställe, wie eben jetzt so eine Haltung mit 10 oder 12 Hühnern, aber es ist bezüglich der Qualität der Tiere ein wesentlicher Unterschied zu all dem, was wir rings um uns herum im Ausland sehen, mit der Käfigbatteriehaltung, mit den Grosskäfigen, die kommen und so weiter. Das wollte ich jetzt doch hier noch festhalten.
Der Balzhober war nachher der Herr Moser.
Ich möchte eine Information anschieben, weil Frau Geritzen gesagt hat, sie hat gelobt, dass die unter dem Programm von der BTS, besonders tierfreundliche Stallhaltung, dass man dort...
Bei den Küngeli,
Bei den Küngel auf der einen Seite, ich rede jetzt von den Hühner. Ich habe doch ein bisschen mich vorbereiten heute Nachmittag und habe den Agrarbericht 2008 nachgelesen und habe dort gelesen, darum weiss jetzt die Zahl absolut zufällig, dass 87% von den Legehennen und Masthühner im Programm von der besonders tierfreundlichen Stallhaltung figurieren. Also man darf nicht sagen, in der Schweiz passiere nichts, sondern es werden also wesentliche Fortschritte erzielt.
Herr Moser?
Ich möchte einfach nur sagen zum Herrn Huber, wir wollten für unsere Sendung brütende Hühner filmen. Das ist nicht gegangen, weil heute die Legehennen das schlicht und einfach weder können noch machen, aus irgendwelchen Zuchtlinien, dass sie degeneriert sind und dass wir haben das probiert und es hat kein Huhn aus solchen Betrieb noch anfangen zu brüten und anfangen Eier legen. Und da sind Veränderungen vom Verhalten vorhanden in diesen Massenhaltungen, die nicht mehr dem entsprechen, was ein Huhn tatsächlich gesehen ist in vielen Bereichen. Und Sie wissen auch, dass eine jährige Lebensdauer für einen Huhn nicht das ist, was eine normale Lebenserwartung von diesem Vogel tatsächlich ist. Und wo man tatsächlich einfach das Tier designt auf Nutzung in dieser Form von Haltung, wo man das noch hat wollen. Ich bin nicht der Meinung grundsätzlich, dass das absolut verwerflich ist. Aber ich bin der Meinung, dass wenn man Leute von Hühnern etwas erzählt, dann muss man auch klar darüber informieren, was das für Tiere sind, wie die leben und wie die für unsere Bedürfnisse klar designt worden sind. Und dann sind wir nicht mehr so weit weg von den Maschinen, die effektiv uns die Produkte liefern. Und all das, was uns an diesem Verhalten, an diesem Art Element nicht passt, dass wir die einfach wegzüchten, eliminieren oder überhaupt nicht zulassen.
Ja, da kommt von Seite des Geflügelproduzenten, Paul von Neu, da kommt die Replik.
Herr Moser, ich habe von Ihnen eine grosse Achtung als Biologe, aber da liegt es jetzt völlig falsch. Ich habe bewiesen an der Züspa, dass wir Legehennen mit, die gebrütet hat, die ihre Küken vorgeführt hat, an der Züspa, war eine Riesenattraktion in unserem Stand. Ich habe die selber gesucht im Stall, habe sie angesetzt und sie hat brütet. Also das dürfen Sie nicht erzählen, das ist falsch. Weil wir in der professionellen Hühnerhaltung täglich die Eier ausnehmen und auch in den Ställen hineinschauen, dass nicht irgendwo Nischen sind, wo die Hühner Eier legen können, wo man dann nicht findet. Und auch nie einen Haufen Einstreu liegt, dass es zu viele Bodeneier gibt, schauen wir darauf, dass die Hühner wirklich täglich ihre Eier ins Nest legen. Und das tut natürlich keine Hühner animieren, zum Hocken, zum Brüten. Hingegen hat man Ställe bei einem Bauer, wo vielleicht ein bisschen hinten eine Ecke haben und die Hühner hocken dort drauf, haben sie sofort eine glucksige Henne. Und die geht, ich habe das auch bewiesen an der Schule Oberglatt, bei der Frau Germann, meine Tochter ist hier in der Schule dort. Wir haben die Henne genommen bei uns, haben Bruteier unterlegt, die hat die gebrütet, wunderbar. Herr. Also da kann ihnen gar kein Recht geben, das ist nicht richtig. Und wir machen sehr viel für die Legehennenhaltung in der Schweiz. Ich habe zum Beispiel die grössten Wintergärten gebaut, die es gibt in der Schweiz. Leider sind die Hühner, die jetzt im Stall sind, nach dieser Kälteperiode, nachdem das fertig geworden sind, noch nicht so recht rausgegangen, weil sie sich nicht gewöhnt sind. Die nächsten Hühner kommen jetzt da nie. Und übrigens haben die Hühner 2 Jahre gelebt, die jetzt abgeschlachtet werden bei uns. Also nicht 1 Jahr, das stimmt nicht ganz. Wir müssen die Wirtschaftlichkeit einfach auch einhalten. Wir haben Produzenten, die mehr zahlen für eine Schweizerei, aber auch nicht unendlich mehr. Das liegt auch nicht drin. Und dann stört mich natürlich auch eins, dass in gewissen Bereichen im Detailhandel zu grosse Margen abgeschöpft werden und der Produzent eigentlich wenig überkommt im Verhältnis zu dem, was er tut, für ein sauberes, schönes Schweizerei. Dann, wenn der ein bisschen mehr überkommt, würde er vielleicht auch noch ein bisschen mehr in andere Sachen investieren, als was er gerade genau muss.
Wir hätten übrigens, nur weil Sie den Detailhandel angesprochen haben, wir hätten gerne natürlich jemanden von Migros und Coop hier in der Sendung gehabt, weil aber Ferienzeit ist einfach niemand, hat niemand kommen können. Aber ich glaube, der Herr Öster vom Bundesamt für Veterinärwesen wird auf das
ist zufälligerweise nicht in der Ferien im Moment. Das ist ja, also wo da die grosse Diskussion los ist gegangen, wir hören auf mit den Batterien, ist eine von den Haupt, wie soll ich sagen, Sachen ist gewesen, und der Stolz von der Geflügelhaltung, wir haben den Bruttrieb von den Hühnern weggezüchtet. Das ist das, was man dann erzählt hat. Oder? Und ich mache mich noch gut besinnen, dann hat man ein eingestreutes Nest in einen grossen Stall gemacht. Und es war eine Katastrophe, weil die Hühner sind auch brütig geworden. Weil sie eben da in diesem eingestreuten Nest haben, sind die zum Teil bleiben liegen, und sie sind dort brütig geworden. Das Zehnte, das andere ist, es hat auch Untersuchungen gegeben, wo man Hybriden und Bankiva-Hühner, also das, was man vermeint, das sind die Turanen der Hühner, zusammen hat draussen, das war der Fels, der das gemacht hat, und der hat eigentlich gezeigt, dass die Häufigkeit oder die Wahrscheinlichkeit vom Brütigwerden bei den Hybriden nicht anders ist als bei den Bankivas. Es werden nicht alle Bankivas brütig. Und was ich will sagen, das Wunderbare eben ist, dass man es nicht fertig gebracht hat, daraus Maschinen zu machen. Die Tiere haben immer noch fast das vollständige Verhalten, das sie hatten, als Wildform. Es ist in der Häufigkeit anders, in der Frequenz ein bisschen anders, so, da gibt es schon Unterschiede. Aber grundsätzlich ist eben das Verhalten nicht weggenommen. Weil wenn man es fertig bringen würde, aus diesen Tieren die Maschinen zu machen, oder? Ja gut, dann würde sich dann wahrscheinlich unsere Frage nach der Tierhaltung schon bald irgendwann erledigen, oder? Dann haben wir die Maschinen.
Hans-Uwe Huber, Sie haben etwas zu sagen.
Ja, ich glaube, das ist jetzt etwas ganz Wichtiges gewesen, was der Herr Öster gesagt hat. Und das sagen wir Tierschützer immer. Jeder hochzüchtete Sau, der heute 3 Monate schlachtreif ist, jedem hochzüchteten Masthuhn, der in 40 Tagen schlachtreif ist, da sind oft voll die wilden Uranen drin, was ihre Bedürfnisse, was ihre Verhaltensweisen anbelangt. Man kann das nicht umzüchten, das steckt drin. Und darum setzen wir uns ja auch dafür ein, dass die ein artgerechtes Leben haben, dass sie die Verhaltenstriebe ausleben können. Und es gibt wunderbare Versuche. In Schottland hat man hochzüchtete Käfigpatrouillenhühner genommen, hat die auf eine einsame Insel ausgesetzt. Voilà. Die haben sich dort ihre Nestchen gebaut, die haben sich fortpflanzt. Gleich Beispiel, ebenfalls in Schottland hat man auch gemacht, mit hochzüchteten Säuen, hat man ausgesetzt in ein Freigehege. Die haben sich verhalten wie die Wildsäue. Und bei uns hat schon manche Bauern die Erfahrung gemacht, die eine Freilandhaltung gemacht hat, dass etwa Wildsäue vorbeigekommen sind. Die haben sich begattet. Das ist wunderbar gegangen. Das darf man nie vergessen. Obwohl das Menschen tausende von Jahren an diesen Tieren herumgezüchtet haben, es sind noch Wildsäue, es sind noch Wildhühner. in ihrem Kern drin.
Also die Natur ist stärker, man kann die Triebe nicht ausmerzen.
Also das ist unbestritten, dass da ganz viele natürliche Elemente drin sind. Ich will hier einfach festhalten, ich kann das nicht, ich lasse das jetzt einfach so stehen, was jetzt von der anderen Seite gekommen ist. Ich kann einfach dafür festhalten, dass bei der Vorarbeit von unserer Sendung wir mehrfach probiert haben, Hühnerbrütung zu kriegen. Aus solchen Betrieb und wir haben also nur ganz eine kleine selektive Härte so weit gebracht. Wir haben es x-fach probiert und da steht einfach dem gegenüber jetzt, dass effektiv die Nutzhühner, die in grossen Mengen da gebraucht werden, dass das nicht möglich gewesen ist. Genau aus dem Grund, wie haben wir das Experiment nämlich machen wollen, weil wir effektiv haben wollen zeigen, wie viel noch von diesen Ursprüchen, also die Experimente, die sie hier sagen. Also so, glaube ich, pauschal kann man es nicht sagen. Und es gibt ganz sicher Linien, die weit verbreitet sind, wo effektiv die Problematik besteht. Also wir sind auf diese Sachverhalte gestossen bei diesen Vorarbeiten zu unserer Sendung über Hühner, die wir gemacht haben vor ein paar Jahren. Und das andere ist natürlich klar, dass effektiv die allgemeine, also die allgemeinen Bedürfnisse der Tiere immer wieder müssen abgeleitet werden von den wilden Urahnen. Aber wenn Sie zum Beispiel Mastgöckeli anschauen, mit diesen absolut massiven Brustmuskulatur, wo sie nicht einmal mehr können gerade stehen, wo heute immer noch als tiergerecht gelten, wo man auf dieser Ebene gezüchtet hat, dass eben der Brustmuskel so derart hypertrophiert ist, wo kein natürliches Verhalten mehr... Da haben wir einfach dann doch Einschränkungen drin, auch in Bezug auf die Stärke der Gliedmasse, wenn Sie sehen, wie die Hühner rumlaufen in diesen Tausenden von Ställen. Also ich finde es ein bisschen komisch jetzt, dass ich plötzlich wahrscheinlich die extremste Tierschützerposition einnehme in dieser Runde. Wenn ich effektiv das Verhalten von diesen Tieren anschaue, gerade die wilden Hühner, wir sind in Singapur und haben Bangiwa-Hühner gefilmt und das ist ein meilenweiter Unterschied von jeder braunen Lehkenne.
Gut, wir müssen da eine kurze Pause machen. Wir sind wirklich mitten in einer ganz spannenden Diskussion. Das ist das Doppelpunktforum zum Thema Tierhaltung.
Doppelpunkt. Forum.
Schreckliche Bilder von vernachlässigten Küngeli oder Hühner in zängen Käfigen, wie man sie aus der Tierhaltung im Ausland kennt. Solche Bilder schockieren die Öffentlichkeit immer wieder. Wir diskutieren über Massentierhaltung und Tierschutz. Sind die beiden Begriffe ein Widerspruch oder kann man Massentierhaltung und Tierschutz unter einen Hut bringen? Die Diskussion in der ersten Stunde hat gezeigt, bei den Eierproduzenten hat in der Schweiz ein Umdenken stattgefunden. In den 70er Jahren ist die Käfighaltung von Hühnern angeprangert worden und heute ist die Freilandhaltung in der Schweiz praktisch Standard. Überhaupt kann man grundsätzlich sagen, dass die Schweiz in Sachen Tierschutz auf höherem Niveau ist. Die Diskussion leitet Danita Rechner.
Und meine Gäste in der Runde sind Vanessa Geritzen von der Tierschutzorganisation Vier Pfoten, Hans-Uli Huber, Geschäftsführer vom Schweizer Tierschutz, Hans Öster, er ist Leiter vom Zentrum für tiergerechte Haltung beim Bundesamt für Veterinärwesen, der Paul Vonoy, er ist Geflügel- und Eierproduzent aus Oberglatt im Kanton Zürich, der Balz Horber, er ist Geschäftsführer vom Schweizer Fleischfachverband und der Andreas Moser, er ist Biolog und leitet die Redaktion Netznatur beim Schweizer Fernsehen. Wir haben ja Sie in der ersten Stunde gefragt, was bedeutet Ihnen Tierhaltung, wie wichtig ist Ihnen das, gerade wenn Sie gehen Lebensmittel kaufen. Mein Kollege Felix Münger hat die Mail gesammelt. Felix Münger, wie ist so der Tenor jetzt bei diesen Mail, die reingekommen sind?
Also grundsätzlich ist der Tenor eine sehr grosse Betroffenheit, die da zum Ausdruck kommt. Wie wir unsere Tiere halten, das beschäftigt unsere Hörerinnen und Hörer ganz offensichtlich. Die Andrea Baltisberger zum Beispiel schreibt uns, sie danke uns für die toll engagierte und ehrliche Gesprächsrunde. Ein Walter Guler hat uns im Mail geschrieben, die Forderung nach tiergerechter Haltung sei einfach absolut nötig. Tiere, auch wenn es Nutztiere sind, müssen wir anständig behandeln. Erika Wüst hat geschrieben, die Bilder von Batteriehühnern haben ihr schon vor 40 Jahren den Appetit verschlagen. Und sie kaufen seither nur noch Eier, wo sie wissen, dass die Tiere ein artgerechtes Leben haben. Und so denken sie es auch mit dem anderen Fleischhandhaben, sie zahlen dann lieber ein bisschen mehr. Die Ursula Leuthardt aus Zürich, sie schreibt, auch ihre tierfreundliche Haltung extrem wichtig. Sie hat sich sogar eine ganz kritische Haltung angewöhnt in den Läden, wenn sie nämlich nicht sicher ist, woher das Fleisch kommt, dann tut sie sich immer erkundigen beim Personal. Wenn die Antwort mich nicht überzeugt, lasse ich das Produkt im Laden. Dann gibt es aber auch durchaus einige kritische Worte zu den Tierschützer in der Runde. Jemand, der mit RÖ, also ein Herr oder eine Dame, hat geschrieben, ich bin nicht bereit, wegen der Tierschutzhaltung mehr für ein Produkt zu bezahlen. Wenn die Preise in der Schweiz zu teuer sind, kaufe ich meine Produkte halt im Ausland. Und auch so ein bisschen kritisch mit den Tierschützern ist der Stefan Amakus Neftenbach. Er findet, die hätten ein bisschen eine ideologische Haltung in der Runde. Die bringe ich eigentlich nicht. Man müsste viel mehr darüber diskutieren, dass wenn eben Tiere artgerecht gehalten werden, auch die Qualität vom Fleisch besser sei. Und das hätte dann wiederum einen direkten Einfluss auf unsere Gesundheit. Und dann hat uns noch, last but not least, der Herr Hans-Peter Keller aus Kützlingen geschrieben. Er ist ein Tierarzt. Und er nimmt so ein bisschen die Methode der Tierschützer in Schutz, um an Bilder zu kommen. Als Kinderarzt weiß ich, dass man auch nicht die Mütterberatung mit Voranmeldung in einen Haushalt senden kann, um Missstände zu sehen. Und dann hat er noch eine ganz konkrete Frage, die er gerne beantwortet hätte von der Runde. Er kommt nämlich immer wieder Post über von Tierschützern mit extrem schockierenden Bildern, die eben auch aus Schweizer Tierhaltung kommen sollen. Also Küngeli, Kleinsten, Kisten, Sauen, die geworfen haben, ohne Streu, Hühner ohne Federn, die sich gegenseitig picken. Er fühlt sich irgendwie überfordert, weiß nicht, was er mit diesen Bildern machen soll. Und er kann eigentlich nicht ganz glauben, dass das alles wahr ist. Seine Frage, wie soll er damit umgehen? Gibt es eine Möglichkeit vor der Überprüfung?
Ich würde es, glaube ich, gerne Andreas Moser so ein bisschen als neutrale Teilnehmer in dieser Runde. Also wenn man so Bilder sieht, wie soll man mit dem umgehen?
Es ist ganz schwierig. Und auch Journalismus hat ethische Regeln. Und eigentlich gilt, dass Bilder, die man illegal beschafft hat, nicht weiter verbreitet werden. Aber es ist die gleiche Diskussion. Wir sind grausam jetzt am Kassengrund. Es hat einen Bundesgerichtsentscheid gegeben, dass eine versteckte Kamera nicht mehr zulässig ist. Das ist ein Bundesgerichtsentscheid gewesen, wo geschützt worden ist. Eine Methode, wo man anders gar nicht zu negativen Sachverhalt kommt. Und ich glaube einfach, dass effektiv Schockierbilder, die haben zwar eine gewisse Wirkung, aber es ist nicht das, was tatsächlich die Essenz von der Problematik ausmacht. Die Essenz von der Problematik, ich sage es nochmal, liegt beim Punkt, dass auch heute noch ganze Haufen Küngel, möglichst häufig auch zum Beispiel von Liebhabern, in kleinsten Ställen Einzelboxen gehalten werden zu Liebhaberzwecken. Und das Tierschutzgesetz in den Minimalforderungen x Interessensgruppen immer wieder nachgeht, immer wieder Ausgleich sucht und eigentlich Minimalnormen und Maß definiert in vielen Bereichen, wo man nicht wirklich als tiergerecht bezeichnen kann, wenn man effektives Verhalten von diesen Tieren kennt. Und dort sind wir in einem ganz schwierigen Punkt. Wir haben heute in der Gesellschaft eine Problematik, dass wir ganze Haufen Konsumenten eigentlich über das Verhalten der Tiere gar nicht mehr wissen. Für sie ist ein Tier einfach das Päckchen Fleisch im Vakuumpaket drin. Was die Tiere für Ansprüche haben, sie sind zum Teil überemotionalisiert. Das heisst, sie dienen diesen Tieren Gefühle und Empfindungen zubilligen, die sie in Gottes Namen nicht haben. Sie sind etwas anderes als Menschen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, wo dann einfach wirklich nur der wirtschaftliche Teil sieht und nur diese Veränderungen, wie jetzt im Fall von dieser Küngeli-Haltung in Ungarn, wirklich das macht, was auf Druck von der Öffentlichkeit und von Tierschützern zustande kommt. Und wir sind uns alle einig. Wir sind eine überfressene Gesellschaft. Wir haben zu viel Gewicht. Wir essen zu viel und wir fressen auch zu viel Fleisch. Und aus dieser Ebene denke ich, eine neue Ethik gegenüber dem Tier mit Respekt dazu könnte auch dazu verwendet werden, dass man das Fleisch teurer macht und dafür weniger konsumiert und all das, was es teurer ist, wirklich auch investiert in eine Verbesserung von der Haltung, in eine Forschung, die das betrifft, nicht einfach in eine Schmalspurforschung, wo stückelweise Millimeter für Millimeter der politischen Realität probiert abzuringen vom Amt aus, was tatsächlich drin liegt und wo dann die Konsumenten und die Interessensgruppen wieder auf Barrikaden steigen und Nein sagen, das geht nicht, weil es nicht wirtschaftlich
da
ist.
Da würde mich gerade Balz Holber vom Fleischfachverband, also weniger wäre mehr, wäre das eine Strategie, die man könnte fahren in der Schweiz?
Ja, also wir fahren sicher nicht eine Mengenstrategie bei uns in der Schweiz. Fleischverarbeiter und Fleischhändler generell nicht. Fleischfachgeschäft schon gar nicht. Sie können dort auch preislich nicht konkurrenzieren mit dem Massenkonsum. Also müssen sie eben auch einen möglichst hohen Mehrwert schöpfen und dazu gehört sicher auch das Tierwohl. Jetzt muss ich Ihnen aber sagen, Herr Moser, wenn Sie sagen, weniger Fleisch essen, ist ein landwirtschaftliches Problem. Das müssen Sie dann den Bauern sagen, vielleicht weniger uns. Wir verkaufen dann nebst dem Fleisch noch einen Haufen andere Sachen auch in unserem Fachgeschäft. Und ich muss einfach sagen, die Schweiz ist europaweit, hat europaweit den tiefsten Fleisch pro Kopf-Konsum. Und dort können wir uns halt auch nicht ganz absetzen von der internationalen Entwicklung, auch wenn wir einen hohen Grenzschutz haben und einen Haufen abschottet gegenüber der Konkurrenz von außen, die offenbar eben auch weniger Tierschutz Bedeutung beimessen, sind die internationalen Entwicklungen und die internationalen Verhältnisse schlagen halt dann doch auch irgendwie zu uns durch. Und dort sind wir Herr Moser, die Spitzenreiter eben im Minusbereich, was den Fleischkonsum anbetrifft, und wir würden sehr gerne ein bisschen mehr Fleisch verkaufen, auch im Dienst von der schweizerischen Landwirtschaft.
Aber warum importieren wir eigentlich Fleisch, Herr Huber? Also wir haben ja 90%, wenn es mir recht ist, vom Rindfleisch, das wir hier essen, das tun wir auch selber produzieren. Und ich glaube, beim Schweinigen ist es auch so, also 90%. Was ist denn der Rest? Also warum müssen wir den importieren?
Ja, die Antwort ist schnell gegeben, oder? Wir suchen eben Tätelstück, eben nur das Filet. Und dort ist ein viel höherer Bedarf, als man in der Schweiz produziert. Und entsprechend wird dann halt eben auch der Rest importiert. Dann kommen noch die internationalen Handelsverträge und so weiter dazu. Aber man kann sagen, bei den wichtigsten Fleischsorten, Rindfleisch und Schweinefleisch, haben wir einen Selbstversorgungsgrad von 90%.
Noch schnell unsere Telefonnummer für die Hörerinnen und Hörer, die eine Frage stellen an unsere Expertenrunde. Unsere Nummer ist 0848 440 222 0848 440 222. Jetzt muss ich aufpassen, wer will. Der Herr Moser.
Ich will nur ganz schnell noch eine Antwort geben, was Sie vorher gesagt haben. Sie haben mich falsch verstanden, wenn ich sage, dass das Einkommen von den Landwirten soll abnehmen. Meine Meinung ist, Fleisch müsste einfach teurer sein. Und das, was es mehr kostet und das, was nachher geht, es geht nicht um das, sondern es wird heute unser Wirtschaftssystem funktioniert über die Menge. Und je mehr man kann produzieren, desto billiger wird es. Und das ist eine Perversion, die zustande kommt durch den Umstand, dass Transportkosten so günstig sind und dass man es überall querbeet, überall kann umschippern kann. Und wenn man lokal will produzieren und das wird verteuern und in der Menge will reduzieren, dann wäre am Schluss allen dient. Den Konsumenten, den Verkäufer und am ersten Punkt auch den Tieren.
Paul von Neu, Geflügelproduzent.
Als Beispiel von der Eierproduktion her möchte ich schon erwähnen, dass wir auch keine Mengenstrategie fahren. Wir produzieren nämlich nur etwa 75% von den Eiern, die konsumiert werden in der Schweiz. Und zwar hat das halt auch noch mit dem Aussenhandel zu tun, mit der WTO, die halt auch ihre Vorgaben macht, die zum Beispiel sagt, dass man die Importeier nicht teurer machen darf und das Geld abschöpfen und nachher dann Schweizerei gleichsetzen. Das sind solche Sachen, die man auch mit einbeziehen muss. Hingegen, was wir haben in der Schweiz, das ist eine sehr gute Verteilung von den Leghennenbeständen auf vielen Betrieben. Wenn man denkt, dass der Gallo Suisse sich erst noch gewährt hat dafür, dass die Höchstbestandesgrenze nicht aufgehoben wird. Also wir Berufsleute, unser Verband, hat sich gewährt dagegen, dass es grosse Betriebe gibt, wo über 12'000 Tiere gehalten werden. Leider ist jetzt doch für 18'000 Tiere entschieden worden, was aber immer noch nicht gross ist. Also in der Schweiz haben wir eine hervorragende Verteilung der Tierbestände und durch das auch vom Seuchendruck und vom Krankheitsdruck einen grossen Vorteil. Und das ist etwas, was die Schweiz weiter pflegen muss und auch mit dem muss operieren, weil gegenüber dem Ausland mögen wir eh nicht heben, nicht halten. Also wir können nicht mithalten.
Hans-Uli Huber vom Tierschutz.
Ja, ich glaube, ein Problem ist natürlich auch da, ich glaube, es liegt an den Konsumenten. Tierschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Angelegenheit. Es kann nicht am Gesetzgeber allein liegen. Es können nicht unsere Behörden, können unsere Tiere glücklich machen. Das können nur wir als Gesellschaft, als Ganzes, als Konsument, wenn ich konsequent einkaufe und so weiter. Aber ich werde als Konsument natürlich sehr viel angeschmiert. Gehen wir nochmal zurück zum Küngelfleisch. Wir wissen ganz genau, dass im Ausland Küngel himmeltorig gehalten werden in Käfigbatterien. Und jetzt hat ein Grossverteiler Coop hat Konsequenzen gezogen, der importiert Keime. Die anderen Detailisten gehen nach einem halben Jahr schon wieder fröhlich dazu über, und importieren. Sie sagen jetzt zum Konsument, es ist besser geworden im Ausland. Ich will nicht schauen. Das ist nämlich nur eine reine Kosmetik, die dort gemacht wurde. Man hat eine riesige Chance verpasst. Man hätte auf eine tierfreundliche Schweizer Produktion setzen sollen. Und so wird dem Konsument halt vielmals Sand in die Augen gestreut. Es wird ihm etwas verkauft mit einer tollen Werbung und so weiter. Aber er hat ja gar keine Möglichkeit, um es zu überprüfen. Und ich denke, da wäre das Metzgergewerbe, der Detailhandel, wäre auch etwa die jede Pflicht, dass nicht einfach den Konsumenten etwas vorgaukelt, sondern offen und ehrlich würde informieren. Dann kämen Mengen Konsumenten auf die Welt und würden sagen, oh, in dem Fall würde ich doch lieber ein bisschen teurere, aber das bessere und tierfreundliche Schweizer Produkt kaufen.
Muss man vielleicht noch ganz kurz einwenden, dass in der Schweizer Politik ja schon ein bisschen etwas jetzt gegangen ist wegen dieser Küngel-Käfighaltung. Also ich glaube, der Ständerat muss sich jetzt in der Sommersession noch damit befassen, aber dann sollte ja eigentlich die Deklarationspflicht dann durch sein. Also es muss dann auf dem importierten Küngel-Käfigfleisch auch stehen, dass es eben von dort kommt. Jetzt haben, ja, Herr Oester vom Bundesamt für Veterinärwesen.
Also zuerst mal muss ich noch eine kurze Bemerkung gegenüber von vorher machen, was heisst von der Schmalspurforschung. Das tut weh. Ich glaube nicht, dass wir Schmalspurforschung machen. Vielleicht nicht immer die erfolgreichste Forschung, das mag ja sein. Aber gell, Schwan. Das andere ist, eines der Probleme ist ja die Einzuhaltung der Zippen, die wir angeredet haben, oder? Und jetzt ist das die Deklarationsverordnung, jetzt ist die grosse Schwierigkeit, also wo nicht nach aus Käfighaltung in der Schweiz nicht zugelassen ist.
Das sollte dann auf dem Fleisch stehen.
Würde stehen. Mhm. Aber ich glaube, das wäre darum wichtig, dass man dem Konsument auch sagt, was der in der Schweiz wirklich zugelassen ist, oder? Und das ist dann nicht so, dass einfach überhaupt kein Käfig in der Schweiz zugelassen ist. Also die Schutzgesetzgebung sieht durchaus Käfige vor, wie bestimmte Masse oder so. Das, was man im Ausland produziert, ist in der Regel sehr viel kleiner. Und ich weiss jetzt, dass die Firma, die man immer davon redet, oder, versucht, einen Käfig in Ungarn zu installieren, der der Mindestanforderung von der Schweizer Gesetzgebung entspricht. Oder? Versuchen sie. Dann schauen, wie das rauskommt. Das andere, das ist richtig, also das hast du vorhin gesagt, oder hast du vorhin gesagt, es ist ganz wichtig, dass die Information für den Konsumenten gut ist. Und dort ist ein unglaubliches Informationsbedürfnis, obwohl wir sagen, eine Wahnsinns-Informationsgesellschaft ist. Und das ist, sind wir global zusammen beteiligt, dass man da muss immer wieder informieren. Ich habe so ein Beispiel, das ich mal Schule gegeben habe, oder? Wo die Frage war, woher kommt die Milch? Das ist klar, aus dem Tetrapack vom Laden. Und dass dort eine Kuh ist dahinter, das haben gewisse Kinder schon gar nicht gewusst. Und das ist die Situation von sehr vielen und da muss man, glaube ich, einiges machen. Und dann noch eine letzte Bemerkung. Die Tierschutzgesetzgebung ist ganz klar eine Minimumgesetzgebung, dass wir uns nichts vormachen. Das ist nicht eine maximale Gesetzgebung, sondern eine Minimumgesetzgebung.
Ja, Vanessa Geritzen hat sich gemeldet.
Ich würde am liebsten noch ganz viel sagen, aber ja, muss mich jetzt doch ein bisschen beschränken. Also vielleicht noch ganz kurz zu der Bemerkung in der Einleitung, dass die meisten Hühner in Freilandhaltung gehalten werden heute. Das stimmt natürlich nicht. Also wir haben auch die Bodenhaltung noch, wo alles andere als nur immer gut ist. Das ist, da gibt es natürlich auch ganz schlimme Beispiele. Und auch in der Freilandhaltung ist nicht immer alles nur schön. Das müssen wir auch sehen, vor allem wenn die Freilandhaltungen schlecht strukturiert sind, dann gibt es riesige Hallen mit Hühnern, die zwar raus könnten, das faktisch aber nicht möchten, weil sie einfach sich nicht raustrauen, weil sie in dieser riesen Herde untergehen und weil sie keine Büsche haben, keine Bäume haben, wo sie sich können orientieren können. Und ja, also da gibt es schon auch noch Beispiele, wo nicht gut sind und wo man muss sagen, es ist schade, dass die Tierhalter da nicht reagieren und das anpassen. Dann das andere ist zu der Firma Delimpex, ich tue sie jetzt halt wieder beim Namen nennen. Dort ist es schade aus unserer Sicht, dass da nicht die Chance gepackt worden ist und dass wir gerade auf die BTS-Haltung, ich rede übrigens noch einmal zum Sagen von der BTS für Küngel, für Hühner, ist das für uns nicht besonders, ja, nichts Besonderes. Bei den Küngeli ist die BTS-Haltung wirklich etwas vom Praktikablen und Fortschrittlicheren. Und dort hat die, auch die Migros, die jetzt hier eingestiegen ist mit dem Delimpex-Fleisch, hat die doch eine Vorreiterrolle, eine Pionierrolle übernehmen und da wirklich einen höheren Standard setzen. Und das ist leider verpasst worden. Man geht nur wieder aufs Minimum, auf die Schweizer Tierschutzgesetzgebung, wo auch laut Bundesamt für Veterinärwesen Grenze zur Tierquälerei ist. Das ist einmal so gestanden in einer Richtlinie. Grenze zur Tierquälerei, also das hat noch nichts mit artgerecht zu tun. Ist sehr schade, dass man da nicht weitergreift, dass man da nicht vorausschaut, wenn man schon weiss, dass der Konsument eigentlich Tierfreundlichkeit belohnt. Und zum Dritten möchte ich noch gerne sagen, zum Fleischkonsum, der also wirklich zu hoch ist in der Gesellschaft, auch bei uns und natürlich weltweit. Jetzt kommen noch China und Asien, also Asien generell, die da noch steigend sind. Wenn man weiss und sieht, was der Fleischkonsum alles für negative Folgen hat, nicht nur aufs Tierwohl bezogen, sondern auch auf die Gesundheit der Leute, auf die Umwelt, Klima, die Ressourcenverschleuderung, die wir haben, mit dem Wasser, mit den Nahrungsmitteln, also da müsste, glaube ich, noch ein grosses Umdenken kommen und man muss wirklich früher oder später wird man zu dieser Einsicht kommen, dass man den Fleischkonsum massiv muss reduzieren.
Wir haben einen Hörer dran, es ist der Herr Keller, glaube ich, aus Zürich. Guten Abend.
Ja, das ist Keller, Ernst Max, grüezi. Ich hätte eine Frage an die Runde. Und zwar hat mich der Herr Moser sehr gut argumentiert, und zwar mit der Regionalität. Jetzt hat man ja früher in jeder Gemeinde oder in der grösseren Umgebung so kleine Schlachthöfe gehabt. Und dann ist der Gesetzgeber gekommen und hat gemeint, das sei zu wenig hygienisch und so weiter und so fort. Und darum hat man jetzt auch die Tiertransporte in die Grossschlachthöfe. Und das finde ich auch, sollte man wieder zurückbuchstabieren. Und so hygienische Probleme kann ich mir nicht vorstellen, weil früher sind die Leute auch nicht gestorben, oder? Und zudem, die Transporte, wieso kann man die auch nicht mit Tiefkühlprodukten, also dass die Tiere bereits schon geschlachtet sind und dann transportiert werden durch ganz Europa? Das wären zwei Fragen, die ich da die Runde würde stellen. Und ich muss Herrn Moser schon einmal sagen, das ist also sehr gut argumentiert. Danke.
Das freut uns, dass Sie unsere Sendung interessiert. Ich glaube, Herr Öster ist als erstes gefragt wegen Amtsschimmel, zu viel Amtsschimmel. Wegen dem haben wir längere Transportwege und könnte nicht mehr quasi regional in diesen Schlachthöfen schlachten.
Ich glaube, ich gebe das nachher euch weiter, Herr Horbert. Ich kann sicher viel besser sagen, wie es ist mit den Hygienebestimmungen. Grundsätzlich, ja, ist es bedauerlich, dass die kleinen Schlachthöfe verschwunden sind. Das sehe ich auch bedauerlich, dass die Transportdistanzen grösser werden. Ist ungünstig. Die internationalen Transporte, das soll irgendwo zu Spanien nach Deutschland, von dort nach Italien transportiert wird und erst am Schluss dann wirklich verwertet wird, finde ich an sich auch nicht nötig. Jetzt, meines Wissens, aber das wisst ihr sicher viel besser als ich, ist das ja auch, hat das auch etwas mit der EU zu tun, das Problem von der Hygiene in der Schlachthöfe, oder?
Herr Orber, vielleicht müssen Sie das Mikrofon da hinnehmen.
Ja, der Herr Keller hat mir natürlich aus dem Herzen. Das ist klar, wir vertreten die dezentralen Metzgereien und wir bedauern eigentlich, dass die Zahl der Metzgereien und der Schlachtstellen auch immer weiter zurückgeht. Es sind auf der einen Seite Hygienenanforderungen, die hoch sind, Kontrollen, die streng sind. Ich glaube aber nicht, dass das direkt mit der EU etwas zu tun hat, sondern sind die Ansprüche auch von unserer Gesellschaft insgesamt, die dazu führt. Und dann sind es halt leider auch gewisse wirtschaftliche Zwänge, die einfach dazu führen, dass wir bei kleinen Schlachtzahlen es eben sehr schwierig ist, die Rentabilität von diesen Anlagen beizubehalten. Das ist eine Entwicklung, die wir bedauern. Und wir können es nicht nur einfach bedauern, sondern wir probieren aus diesen Gegebenheiten das Beste zu machen. Und da komme ich, und ich glaube, ich kann gerade auch den Bogen zu dem schlagen, wo der Herr Huber vorher gesagt hat, die Information der Konsumenten, die extrem wichtig ist. Sie haben da den Metzger Aufgaben erteilt. Wir machen fast alles, was der Herr Huber von MSTS von uns verlangt. Und ich würde Ihnen empfehlen, gehen Sie auch vielleicht in ein Metzgereifachgeschäft ein bisschen mehr einkaufen und dann fragen Sie den Verkäufer dort. Der hat in sehr vielen Fällen ein ganzes Dossier parat, wo er sagt, bitte schaut Sie das Dossier. Sie sehen da den Bauernhof, wo ich die Schlachttiere von ihm beziehe. Sie können dort auch einen Besuch machen. Das sind natürlich eben auch in den dezentralen, kleinbetrieblichen Strukturen gewisse Möglichkeiten von der Information der Konsumenten, wo wir mit aller Kraft möchten beibehalten, auch für die Zukunft, ob schon sehr grosse wirtschaftliche Widrigkeiten dem gegenüberstand.
Wir haben nochmal einen Hörer dran, ich glaube, es ist der Herr Gähwiler. Guten Abend. Oder ist es der Herr Wieler?
Gähwiler.
Herr Gähwiler, Entschuldigung, ja, guten Abend. Sie haben eine Frage an unsere Runde.
Ja.
Sie können die stellen.
Also Tiergerechtigkeit und ja, das wäre Freiland und Wintergarten, da haben wir jetzt einen ganz großen Unterschied, oder? Also, bei Freiland sind die Tiere noch draußen, oder? Haben sie zwar friedlich, aber ja, es sind nicht mehr in einem hygienischen Zustand. Also nicht mehr in einem gleichen wie sag mal, im Wintergarten, oder? Und dann eben, wenn man sag mal, jetzt einen Krankheitsausbruch hätte in einem Wintergarten, im Freiland, dann entsteht wieder sag mal, Notschlachtungen und ja.
Herr Gähwiler, darf ich schnell fragen, haben Sie selber mit Geflügel zu tun?
Ja, wir haben daheim Bühner und ich mache eine Ausbildung als Geflügelfachmann. Und ja.
Da ist wahrscheinlich in unserer Runde der Herr von euch als Geflügelproduzent angesprochen.
Ja, der Herr Gähwiler sagt das natürlich schon recht. Wir treffen beim Betreten vom Stall Hygienemassnahmen treffen. Wir haben Hygienebarrieren, wo wir auch die Schuhe desinfizieren. Und nachher lassen wir die Hühner dann hinten dran durch die Tür raus auf die Wiese. In den Wintergarten zuerst und vom Wintergarten ganz raus. Und das ist natürlich immer ein Problem, wenn man dann Tiere rauslässt und sie dort draussen auf Kontakt stoßen zu Spatzen, zu Krähen, zu anderen Vögeln. Das hat natürlich. Aber was noch fast schlimmer ist, denkt es mich, in den Ausläufen ist, wo Frau Geritzen natürlich nicht kann wissen, dass sie nicht ausgebildet ist im Geflügelbereich. In der Aussenklimazone haben wir ja Stroh und das ist alles noch kontrolliert. Aber draussen auf der Weide, wenn wir dort anfangen, Bäume und Gesträucher herpflanzen, was ich auch sehr schön finde und auch machen würde, dann haben wir viel mehr Vögel bei uns und die Vögel kacken dann oben ab und unter diesen Sträuchern ist immer länger feucht. Und wenn wir die Hühner am Morgen um 10 Uhr rauslassen, haben wir unter diesen Sträuchern eine Grasnarbe, die kaputt ist, also nur noch Dreck. Und dort herkacken dann eben die Vögel. Und sie wissen, wenn sie etwas von den Hühnern verstehen, dass man praktisch alle Hühnerkrankheiten über den Kot werden die übertragen. Und das ist natürlich etwas, was wir als Geflügelhalter unbedingt verhindern wollen, weil wir müssen ein gesundes Lebensmittel auf den Markt bringen, wo wir auch müssen gerade stehen dafür. Und dort ist die Salmonellenproblematik natürlich auch etwas, was in der Schweiz sensationell ist. Wir haben unter 0,5% Salmonellenbefall in den Geflügelbeständen, in den Leghennenbeständen. Das ist weltweit einmalig. Im EU-Raum hat es Länder mit 30-60% der Geflügelbeständen. Nur die impfen. Wir impfen nicht in der Schweiz. Also wir produzieren auch in diesem Bereich möglichst auf natürliche Art ein gutes und hochstehendes Qualitätsprodukt. Und das ist das, was wir berücksichtigen müssen. Wenn es nur ums Tierli geht, um schön und um zum Zeigen, dann bin ich voll Ihrer Meinung. Aber leider dürfen Sie die Aspekte nicht einbeziehen.
Frau Geritzen.
Gut, also einerseits kenne ich Beispiele, wo es Bäume und Sträucher hat, wo es scheinbar funktioniert. Und andererseits gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten. Ich kann gerade aus meiner nächsten Umgebung reden. Dort hat es den einen Hof, der so kleine Dächer gemacht hat, wo die Hühner auch wirklich rausgehen, wo man sieht, die benutzen das, die gehen wirklich, die nutzen das ganze Gelände, oder? Und das macht Sinn. Und das macht auch Freude zum Schauen. Und dann hat es einen Hof nebendran mit einer noch grösseren Weide und da sieht man nie ein Huhn für uns. Und wenn, dann so ganz bei den Türli zu, so ein Schärli. Und die trauen sich offensichtlich einfach nicht zum Rausgehen. Und das ist ein Problem. Also das weiss ich, dass das bekannt ist, das Problem.
Da haben Sie vollkommen recht. Es ist natürlich Gestaltung vom Auslauf, aber Sie haben ganz explizit von Sträuchern und Bäumen geredet. Auch ich bin dafür, dass man in den Ausläufen Schattenplätze macht, wo auch die Hühner kurzfristig runtergehen können, wenn ein Raubvogel darüber hinfliegt. Ich kann zum Beispiel nur mit dem Pfeifen nachmachen vom Raubvogel, kann ich machen, dass alle Hühner gerade hier gehen. Und sie wollen irgendwo einen Schutz haben und umso besser ist nachher auch Grünfläche benutzt. Da haben Sie schon recht. Aber Sie haben eben wirklich von Sträuchern und Bäumen geredet und das ist etwas, was ich ganz schlecht finde.
Ja, das stimmt, da haben Sie recht, nur noch ganz kurz. Was ja auch ein Problem ist bei diesen eben nicht strukturierten Freilandhaltungen, ist, dass dann die Hühner immer im vorderen Bereich, gerade bei den Türli, und nur die dominanten Hühner eben dort sind. Und dass es dann eben auch eine Verschlammung und eine Übernutzung von diesem Boden gibt. Und das stelle ich mir also auch nicht gerade als krankheitshemmend vor.
Dann haben wir dann noch das Bio, das vorschreibt, dass die Hühner bei allem Wetter draussen sein müssen. Und ich weiss gut nichts gegen Bio, aber das ist jetzt die falscheste Vorschrift, die es gibt im ganzen Umfeld der Leghennen. Man sollte die Hühner nicht rauslassen müssen, wenn es schon morast ist für draussen, sondern man sollte können Grasnarben erhalten. Und das bin ich auch Ihrer Meinung.
Gut, wir haben noch mal eine Hörerin dran. Es ist Frau Kaufmann. Guten Abend.
Guten Abend, wohl miteinander. Ich habe zwei Sachen, die ich gerne in die Runde bringen möchte. Und zwar sehe ich einfach den Tierschutz, wohin ich durch das Thema ist, einfach noch ein bisschen in einem weiteren Spannfeld. Ich habe es vorhin gesagt, und zwar im Spannfeld im Zusammenhang mit dem Umweltschutz weltweit. Weil ich sehe und stelle ja fest, dass wir eben mehr in unseren Breitengrad hier, wo jetzt ziemlich in unserer klein karierten Schweiz rumschauen mit dem Tierschutz. Das ist so. Das soll auch so sein, ein Stück weit. Aber wenn ich sehe, wie wir eigentlich in unserem Breitengrad unsere Weltmeer ausfressen, es klingt jetzt ein bisschen makaber, aber es ist so, wir sind mitbeteiligt am Berauben von diesen Weltmeer mit diesen kostbaren, wunderbaren Fischen. Wir importieren Fisch, wo andere Länder die Leute leben zu, wo sie exportieren, dass sie überleben können, müssen Hunger haben, die Fischgröte und den Dreck müssen essen. Dort habe ich ein Problem. Ich habe einfach manchmal das Gefühl, der Konsument tut sich nicht so fest interessieren, wenn ein Gokofleisch einkauft, wie ich jetzt hier manchmal in der Runde gehört habe. Wenn ich nämlich das Gemüse und Früchte anschaue oder denke, woher kommt das, ich frage sogar im Laden, Herdöpfel jetzt gerade aus Israel, Spargel aus Marokko, es wird einfach gekauft. Es wird gekauft, ich sage Ihnen, es wird gekauft, so wird auch das Fleisch gekauft. Und eben, da habe ich noch etwas Zweites. Eben, ich würde es einfach gerne auch noch in die Weitspanne von der Umweltverschmutzung, von der Umweltzerstörung sieht der Tierschutz. Das ist wahnsinnig, was weltweit läuft. Oder? Ich sage nicht, dass wir in der Schweiz wegen dem nichts machen müssen, aber wir müssen einfach das auch ein bisschen global sehen. Das Zweite, wo ich Mühe habe und einmal eine Frage in die Runde bringen, wo ich noch gar nie Gelegenheit hatte, es kommen immer wieder von Zeit zu Zeit Broschüren und Blättchen in die Haushaltungen verschickt mit ganz strauben Beispielen von Tierhaltern, die natürlich Sündenböcke sind und wo ganz wüste Sachen machen, die nicht schön sind, wo Konsumenten schockieren, auch mich tut das schockieren. Aber ich habe ein Problem. Ich stelle fest, dass dort immer und immer wieder die gleichen kommen. Die gleichen Bilder, die gleichen Namen, die gleichen Betriebe. Wie ist jetzt das?
Das haben wir ja.
Wie ist jetzt das?
Das haben wir in der ersten Stunde, Frau Kaufmann, muss ich da schnell unterbrechen, dass wir nicht zu lang werden.
Ja, einfach wollte fragen, muss das so sein? Man tut ja die Zeitung auch nicht jahrelang den gleichen Verbrechen bringen. Man tut eine Strafe, wenn er etwas anstellt. So tut man auch, ich denke, ein Tier, einer, der Tier nicht schützt, tut man mahnen und bestrafen. Und dann müsste ich das von mir aus sehen, in der Ordnung sein oder dort geregelt sein. Aber wieso bringt man das immer in dieser Broschüre? Mit dem habe ich ein bisschen Mühe. Das kann ich noch fragen.
Andreas Moser, wir haben in der ersten Stunde schon mal über das geredet, eben die Empörung, die Emotionalisierung auch, wo immer eben die Sachen angeprangert werden.
Also ich denke einfach, der entscheidende Punkt sind nicht Extremfälle. Mit Extremfällen kann man Leute mobilisieren. Man kann Emotionen erzeugen. Und wenn man dort nachforschen, woher kommen die Bilder, das ist jetzt gerade gesagt worden von der Frau
Kaufmann.
Frau Kaufmann, dass es da zum Teil wirklich auch Missbrüche gibt. Nur zum Leute emotionalisieren. Das mag man nicht wegdiskutieren. Es gibt immer wieder Organisationen, die auch mit dem auf sich aufmerksam machen. Was ich meine, ist letztlich, das, was am Tier passiert, passiert in einer breiteren Masse auf viel weniger spektakulärem Niveau. Und es sind die kleinen Sachen. Und wenn wir heute davon reden, dass die Tiere nicht mehr voraus dürfen, wie sie sich sonst infizieren. Das heisst, wir haben ein Massenphänomen, wir haben so viele Tiere auf einem Haufen, dass wenn das Geringste passiert, dass noch der ganze Bestand flach liegt. Weil das Immunsystem von diesen Tieren einfach nicht mehr darauf eingerichtet ist, unter Austausch und natürlichen Verhältnis mit deren Umwelt zu existieren. Man muss immer wieder aufpassen, es ist heikel und es ist jedes Mal ein grosser wirtschaftlicher Schaden, wenn tatsächlich nur mal ein Spatz drüber fliegt und irgendein falscher Keim in das Cake abtut. Wir haben es gesehen bei der Diskussion im Vogelgrippe, wo man alle Geflügelbestände noch hat müssen nein, natürlich, also... Es spielt keine Rolle. Aber ich will damit nur sagen, die Masse der Tiere schafft Empfindlichkeiten, schafft Gefahr von Epidemien. Und das ist ein Symptom von einer Tierhaltung, wo über die Wirtschaft, über das Wirtschaftssystem, wo wir ja jetzt jahrzehntelang, ja fast jahrhundertelang nacheifern und wo jetzt spätestens im letzten Herbst wirklich definitiv seine Bilanz deponiert hat und bankrott angemeldet hat. Und es geht darum, dass man im Prinzip über eine neue Ethik und einen neuen Respekt gegenüber dem Mitgeschöpf, ohne dass man das nicht nutzen darf. Ich bin auch der Meinung, man soll es dürfen nutzen, man soll dürfen Produkte von Tieren konsumieren, aber die Tiere haben ein Recht, ihrer Art entsprechend gehalten werden und ihr Verhalten können sie entwickeln während ihrem Leben, bis sie genutzt werden, dass sie auch anständig geschlachtet und getötet werden. Und dass das ganze Umdenken, die ganze Mengendiskussion wieder muss überdenkt werden und effektiv auch natürlich über Preise und Wirtschaftlichkeit. Und dort kommt die Forderung, die ich vorher schon formuliert habe, dass effektiv einfach mehr gezahlt wird, dass auch der Produzent mehr bekommt, dass er weniger muss produzieren muss, um auf sein Einkommen zu kommen. Und das wäre ein neuer Ansatz, der mit sehr viel Bewusstsein der Konsumenten müsste wieder entstehen.
Aber kann denn Massentierhaltung überhaupt tiergerecht sein? Kann man das unter einen Hut bringen?
Wenn man von der Ethologie her schaut, vom Verhalten der Tiere her, und das weiss Hans Oeschger sehr genau, es gibt überall immer wieder die natürlichen Ursprünge mit natürlichen Gruppengrössen. Und die Frage ist, können Tiere ihre sozialen Einheiten bilden oder nicht? Wird eine Masse erzeugt, wo sie die Strukturen nicht mehr bilden können, wo sie die Raumnutzung nicht mehr bilden können? Und das ist eine sehr komplexe Fragestellung, die man von Art zu Art wieder neu anschauen muss. Und ich bin der Meinung, wenn ich vorher von Schmalspurforschung geredet habe, ich den Hans Oeschger nicht beleidigen, sondern ich will nur einfach sagen, dass im Vergleich in der Verhaltensforschung und auch im Vergleich zu anderen Ländern, was da für Mittel für solche Forschung zur Verfügung steht, in der Schweiz eine relativ bescheidene Möglichkeiten existieren.
Hans-Uli Huber vom Schweizer Tierschutz.
Also das eine ist, es mag sicher Phänomene geben von der Massentierhaltung, die auf die Gesundheit der Tiere einwirken tut. Man muss aber einfach sehen, je mehr die Freiheit, dass man einem Tier auch lässt, wenn man es rauslässt und so weiter, entsprechende Gruppen hat, desto mehr Probleme können da geben. Und die tiergerechteste Form ist auch gleichzeitig immer die grösste Herausforderung für einen Tierhalter. Und ich kann es Ihnen jetzt mündlich geben, kann es aber auch gerne schriftlich geben. Wir haben die meisten Gesundheitsprobleme bei den kleinsten Hühnerhaltungen von Hobbytierhaltern, die überhaupt nicht rauskommen, mit völlig verwurmten Herden, wo der Herr von euch wahrscheinlich nichts Sottiges kennt in seiner grossen Haltung. Das muss man auch sehen, das sind Tierhaltungsprofi, die haben ganz sicher nicht die Gesundheitsprobleme. Viele Hobbytierhalter, die keine Ahnung haben. Ich möchte aber noch ganz schnell auf den Zusammenhang, den Frau Kaufmann gebracht hat, mit dem Umweltschutz und das ein bisschen globalisierter anschauen, eingehen. Und was mich dort ein bisschen gestört hat, ist kleinkarierte Schweiz. Das stimmt eben jetzt gar nicht. Das ist keine kleinkarierte Schweiz. Ich denke auch, wir müssen Phänomen globalisiert, weltumspannend anschauen. Aber wir dürfen uns auch nicht immer künstlich demotivieren und dann uns auch selber wieder ein Bein stellen. Wir haben nämlich in der Schweiz, wir müssen ja regional handeln. Wir können es nicht die ganze Welt von der Schweiz aus verbessern. Da wir können in der Schweiz verbessern, bezüglich Tier- und Umweltschutz, da haben wir schon ganz viel gemacht, wenn Sie die Landwirtschaft anschauen, mit der Blümliwiese und so weiter, extensive Bewirtschaftung, mit den Tierhaltungsformen, die wir heute haben. Wenn Sie das vergleichen mit dem Ausland, mit 250'000 Legen haben auf einem Betrieb, mit dem Düngeranfall dort und so weiter, da haben wir in der Schweiz andere Gesetzgebungen. Also, das sieht ja schon noch anders aus. Dort sind wir, laufen wir in eine andere Richtung, als viel Betrieb im Ausland eben laufen tun. Also, wenn ich noch mir überlege, wo ich Landwirtschaft studiert habe, wie das hier ausgesehen hat, wie viel Stickstoff, das man auf Decker ausgebracht hat, wie viel Hofdünger, das man ausgebracht hat, was wir alles für kaputte Seen in der Schweiz gehabt haben. Da geht vieles, geht in eine bessere Richtung. Wir müssen jetzt einfach schauen, wirklich schauen, dass wir die Richtung beibehalten können. Nicht, dass wir jetzt immer noch mehr Druck auf die Bauern ausüben tun, mit billigen Importprodukten, dass sie auch wieder zu Tierfabriken, zu Massentierhaltung greifen. Da stehen wir alle in einer grossen Verantwortung. Aber ich lasse mir das nicht wegdiskutieren, dass wir gute Schritte in der Schweiz gemacht haben und dass man einfach alles relativiert, es ist überall schlimm. Wir müssen da regional handeln und da können wir viel machen. Wir haben schon viel gemacht und wir werden noch viel machen.
Ich würde eigentlich, ja, Herr Oester, vielleicht noch zum Schlusswort, weil eigentlich wäre das ein guter Schluss von unserer Diskussion, aber haben Sie noch etwas ganz Wichtiges?
Ja, ist wahnsinnig wichtig. Etwas noch ganz wichtig ist natürlich, dass wir in der Schweiz haben wir mal die Batterie auf die Seite gelassen und haben Volieren gemacht, im Wesentlichen. Oder? Und nachher ist ein weiterer Schritt gekommen, und das ist, haben wir wenig davon geredet, das ist der Wintergarten oder Aussenklimabereich, der dazu ist gekommen, der zum Beispiel die ganze Problematik von der Vogelgrippe entschärft hat, weil wir in der Schweiz praktisch als Einzige sind in der Lage waren, die Hühner, in der Zeit, wo man die Hühner rein hat, dürfen raus tun, an die frische Luft in den Wintergarten zu tun. Oder? Das ist natürlich mehr. Und der ist hygienisch beeinflussbar. Und dann ist das, was du gesagt, ist natürlich die Gesundheit der Schweizer Hühner, das ist ja, also wo dann umgestellt ist worden von der Batterie auf die Voliere, ist ja das eins der Hauptängste gewesen. Und wir waren sehr erstaunt gewesen, als nachher der Professor Hob eigentlich mal hat festgestellt, dass die ganzen Befürchtungen, die sie eingetragen waren, wegen Krankheit von Geflügel in der Schweiz, nicht eingetroffen sind. Also wir haben einen erstaunlich guten Gesundheitszustand von unseren Hühnern. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, das sind Hühner, die unglaublich viel leisten. Das, was man verlangt von diesen Tieren, das ist natürlich sehr viel. Und dann kommt es ganz am Schluss darauf ab, neben der Haltung, die wichtig ist, dass eben der Geflügelhalter das Auge hat für die Tiere und dass er dort schaut und schaut und schaut und schaut. Und letzte Bemerkung, wenn ihr 200'000 Hühner in eurem eigenen Stall habt, wo ihr alleine seid, könnt ihr ausrechnen, wie viel Zeit das ihr habt für jedes einzelne Huhn.
Der Herr von Neu hat, glaube ich, 16'000 Hühner, wenn es mir recht ist, gell?
Also mit der Aufzucht. Ich habe 4'000 Tiere jetzt in der Aufzucht, weil wir auch brüten auf dem Betrieb, also einen eigenen Brutschrank. Die ziehen es auf dem Betrieb aufziehen. Und die sind jetzt schon bereit, die Hühner, die dann das nächste Jahr die weißen Eier werden legen, auf die Ostern. Und dann haben wir nebendran 7'400 Legehennen auf unserem Betrieb und noch zwei Bauernfamilien im Kanton Luzern, die je 2'000 Tiere halten für uns, auch Legehennen, Freilandhaltung, wo die Eier zu uns genommen werden. Das haben wir gemacht im Zuge der ganzen Risikoverteilung, wo die Vogelgrippe-Thematik war. Und jetzt, wenn es möglich ist, führen wir das weiter mit diesen zwei Familien, solange dass man noch nicht mehr weiss über die Vogelgrippe. Wenn es nicht mehr kommt, ist es uns auch recht. Aber wenn es wieder sollte kommen, sind wir gewappnet. Nicht, dass wir dann plötzlich kein Ei mehr liefern können, wenn irgendetwas ausbrechen würde. Wir sind in der Nähe vom Naturschutzgebiet in Oberglatt, von den Glattläufen und so weiter. Da hat es immer ein bisschen Wassergeflügel rum. Da kann also schon mal etwas sein. Und mit dem Risiko stehen wir natürlich als Tierhalter immer da. Und darum sollten wir auch ein Interesse haben, und das haben wir auch in der Schweiz, dank der kleinen Bestände im Verhältnis zu Europa, dass es unseren Hühnern gut geht, weil mit dem Status fällt unser Betriebserfolg. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also, ich glaube, wir dürfen unsere Hühnerhaltung, was Legehennen betrifft, sehen lassen. Und der Berufsverband schafft immer in diese Richtung, der Gallo Suisse. Also, man hat ein gutes Ziel noch, man will noch besser werden, aber es sind nur noch kleine Schritte möglich.
Also in Sachen Geflügelhaltung, das kann man sagen, glaube am Schluss von der Diskussion ist einiges gegangen in der Schweiz. Grundsätzlich auch hat der Herr Huber vorhin noch Lanze gebrochen für die Schweiz. Stehen wir nicht so schlecht da, müssen uns nicht das Licht noch unter den Scheffel stellen. Der Herr von euch hat mal im Laufe dieser Sendung gesagt, ein Nutztier darf nicht ein Ausnutztier sein. Und das, denke ich, ist eigentlich ein gutes Schlusswort von dieser Sendung. Und ich möchte Ihnen allen herzlich danken für die engagierte Diskussion. Die Gäste von der Anita Richner in dieser Diskussion über Tierhaltung und Tierschutz sind sie, Vanessa Gerritsen von «Vier Pfoten», Hans-Ulrich Huber, Geschäftsführer vom Schweizer Tierschutz, Hans Öster, Leiter vom Zentrum für tiergerechte Haltung beim Bundesamt für Veterinärwesen, Paul von Eu, Geflügel- und Eierproduzent von Oberglatt im Kanton Zürich, Balz Horber, Geschäftsführer vom Schweizer Fleischfachverband SFF und Andreas Moser, Biologe und Redaktionsleiter Netz Natur vom Schweizer Fernsehen. Sie können das Doppelpunkt-Forum auch im Internet hören unter drs1.ch oder eine Doppel-CD bestellen davon unter dieser Telefonnummer 0848 840 800 0848 840 800. Sie können das eine Woche lang machen, ab morgen, morgen Mittwoch bis nächsten Dienstag, immer an den Werktagen von morgen um 8 Uhr bis zu oben um 6 Uhr. Eine Doppel-CD kostet 39,90 Franken und die Lieferfrist ist etwa 14 Tage.
Doppelpunkt Forum. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.